Dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen gehabt.
Schließlich habe ich auch den Vitamin-D-Spiegel bestimmt und der war null. Das waren alles tatsächlich Pioniertaten.
Die Vorstufen von weißem Hautkrebs.
Ich habe dann gemerkt, dass die Wahrheiten, die so allgemein verbreitet sind, im Grunde eine Verkaufslüge sind.
Meine Güte, warum muss man den Leuten denn so Angst machen?
Leistet aber eigentlich viel mehr und macht niemals Hautschäden. Entzündung ist ja ein Mythos, ja.
Ist Sonne gefährlich oder ist Sonne lebensnotwendig? Darf man sich in die Sonne legen oder nicht? Braucht man Sonnenschutz oder nicht? All das erfährst du heute in diesem Podcast. Heute habe ich einen Arzt zu Gast, einen Kollege, der ein Thema in der Medizin gebracht hat, das lange, viel zu lange unterschätzt wurde. Es geht um das Vitamin D. Er hat ganz früh begonnen, Dinge zu hinterfragen, zu forschen, zu behandeln und hat sein Wissen weitergegeben. Das ist eine seiner zentralen Aufgaben und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, was Vitamin D eigentlich wirklich kann, wie es gebildet wird, was Osteoporose mit Vitamin D und dem Älterwerden zu tun hat. Und wie wir natürlich auch gesund älter werden können. Noch eine kurze Sache, bevor wir einsteigen, weil sie für mich extrem wichtig ist. Mein Team hat mir gerade gesagt, dass über 80% von euch, die regelmäßig diesen Podcast hören, den Kanal noch gar nicht abonniert haben. Ehrlich gesagt, das hat mich total überrascht. Wenn dir dieses Gespräch heute auch nur einen Gedanken mitgibt, der dir hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen oder dich etwas weitergebracht hat, dann lass doch bitte ein Abo da. Es kostet dich nichts, dauert 2 Sekunden und hilft uns enorm. Denn je mehr Abonnenten dieser Podcast hat, desto mehr spannende und interessante Gäste kann ich für euch an diesen Tisch bzw. in dieses Studio holen. Also bitte abonniere diesen Podcast bei YouTube, bei Spotify oder wo auch immer du ihn gerade hörst. Und dafür, da danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bin total, total glücklich, dass es wirklich geklappt hat, dass wir heute miteinander sprechen. Lieber Raimund von Helden, ich freue mich so sehr. Herzlichen Dank.
Ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen, liebe Kollegin. Ich habe das auch schon in der Vergangenheit immer wieder verfolgt. Ihr habt ja eine hohe Aktivität entfaltet, was auch den Menschen zugutekommt.
Ja, und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir beide jetzt endlich mal miteinander reden, weil wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide Ärzte für Allgemeinmedizin und haben, wenn ich das richtig recherchiert habe, 84 mit unserer Praxistätigkeit angefangen. Ist das richtig?
Also 84 habe ich meine erste Assistenzarztstelle angetreten. Das ist also jetzt 42 Jahre her. Und in die Praxis hineingegangen bin ich nach 7 Jahre Assistenzarztzeit. Ich war also, als ich vom Krankenhaus wegging, der dienstälteste Assistent. Und zwar habe ich nicht irgendwo an der Uniklinik im Schwarm von, weiß nicht, 20 Ärzten gearbeitet, sondern ich war immer an kleinen Kliniken, die nicht mehr als 4 Assistenzärzte hatten. Und wir haben dadurch den ganzen Dienstplan besetzt. Ich hatte also immer ein Viertel des Jahres die Übernachtung mit eingebucht.
Meine Güte, meine Güte. Ja, das ist schon eine harte Zeit mit Sicherheit gewesen, aber auch eine ganz tolle Zeit, in der du ganz viel gelernt hast. Das heißt also, du bist jetzt seit ungefähr 35 Jahren niedergelassen. Du hast also Unmengen an Erfahrungen und deswegen ist es ja auch so wertvoll, dass wir uns heute miteinander unterhalten. Also ich möchte mit dir sprechen, zum einen natürlich als Arzt, weil du bist für mich der Pionier in Deutschland, der sich um Vitamin D gekümmert hat und der das wirklich so deutlich und vehement auch getan hat, dass mittlerweile es hoffentlich angekommen ist in der Gesellschaft. Aber da reden wir auch gleich drüber nochmal. Und natürlich möchte ich auch Raimund von Helden als Mensch ein Stück kennenlernen, weil es geht ja tatsächlich über das Älterwerden in diesem Podcast. Und weil wir beide sind ja nicht mehr ganz so jung. Du bist ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Wobei ich weiß nicht, ob du dein Alter verraten möchtest.
Ja, da habe ich kein Geheimnis draus gemacht. Ich bin Jahrgang 57 und habe aber noch so viel Schwung, dass ich trotz Eintritt des Rentenalters vor 2 Jahren weiterhin in der Praxis tätig bleibe.
Ja, ich glaube, du wirst auch länger in der Praxis tätig bleiben als ich, weil ich habe die ja abgegeben vor anderthalb Jahren. Und um mich einfach noch mehr so der Öffentlichkeitsarbeit zu widmen, weil beides war für mich ganz schwer, aber du bringst es noch unter einen Hut und das ist grandios. Aber wie gesagt, ich möchte gerne dich als Mensch auch noch ein Stückchen näher kennenlernen und auch unseren Zuhörern, Zuschauern weiterbringen, weil so ein Leben, das du geführt hast, ist natürlich auch super spannend. Und was macht es dann im Hinblick auf dein Älterwerden mit dir? Aber jetzt würde ich gern mal einsteigen in das Thema Vitamin D, lieber Raimund. Vitamin D, also ich glaube, das ist auch so eine Verbindung zwischen uns beiden. Ich habe ja ganz früh schon auch Vitamine im Blut bei meinen Patienten gemessen und mir ist immer wieder aufgefallen, Leute braun gebrannt aus dem Urlaub und Vitamin D-Spiegel ganz unten. Und dann war ich irgendwie super vorsichtig, weil ich natürlich nur das gemacht habe, was man machen darf. Also 800 internationale Einheiten, der Spiegel stieg nicht. Und dann habe ich mich dran getraut, mehr zu geben. Und dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte, meine Güte, was machst du hier? Weil ich doch gelernt habe, dass fettlösliche Vitamine wie Vitamin D auch toxisch sein, also giftig sein können. Und dann habe ich eines Tages, und das war für mich irgendwie wie eine Befreiung, ein Buch gefunden von einem Kollegen, Dr. Raimund von Helden, Gesund in 7 Tagen. Und da hast du über Vitamin D geschrieben und da habe ich gedacht, meine Güte, da ist ja wirklich jemand, der beschäftigt sich so eindringlich und so ausführlich mit diesem Thema. Meine Güte, was ein Glück. Und da wusste ich, dass ich zumindest so ein Kollegen hatte, der letzten Endes mir so ein bisschen Halt auch gegeben hat in dieser etwas schwierigen Zeit. Und jetzt möchte ich gerne wissen, seit wann und warum hast du dich so intensiv mit Vitamin D beschäftigt und gab es einen Moment, wo du gedacht hast, hier läuft irgendwas völlig schief, was ja auch die Gesundheit meiner Patienten anbelangt. Bitte.
Ja, danke für die lieben Worte. Es war das Jahr 2006, dass ich bei einer Patientin, die im 5. Stockwerk wohnte, ohne Fahrstuhl, die auch immer Rückenschmerzen hatte, die auch immer dann abends anrief, ich brauche noch mal die Spritze. Und was sie dann meinte, das war die Cortisonspritze. Und dass wir dann als Hausärzte sagten, wie sollen wir der Frau sonst helfen? Sie hatte verschiedene Schmerzmittel. Und dann unter Seufzern bin ich dahin gefahren. Und dann habe ich aber angefangen, Labordiagnostik zu machen. Da war einiges durcheinander. Schließlich habe ich auch den Vitamin-D-Spiegel bestimmt und der war 0. Und ich dachte...
0? Wirklich 0?
Ja, genau. Also nicht messbar niedrig. Und es hat damals eine Woche gedauert, bis der dann kam. Mhm. Und da dachte ich, hallo, da wird über diese Frau da, ja, so einige Seufzer, schwierige Patientin oder was man dann auch geneigt ist zu sagen, das sind als Arzt den Patienten die Probleme zuzuschieben. Aber ich musste mich dann quasi an die eigene Brust klopfen und sagen, hallo, du hast versäumt, diese Frau richtig zu versorgen. Ja, es ist deine Schuld, dass sie dich jeden Abend ruft. Und daraus erwuchs die Regel, dass also alle besonders schwierigen Patienten, die besonders nervig waren, immer Muskelbeschwerden, immer müde, immer abgeschlagen, das, was man so unter Befindlichkeitsstörung oder Psychosomatik zu leicht wegsortiert hat, dass in dieser Schublade, dass die voller Patienten war mit Vitamin D-Mangel, und das war so eine Umkehr. Und ich hatte zu der Zeit, was mich eben auch motiviert hat, an diesem Thema dran zu bleiben, also zum einen dann viele Patienten angerufen und Vitamin-D-Spiegel gemessen, so dass es in der Praxis schon hieß, das ist ja hier eine Vitamin-D-Orgie, ja. Also, das waren dann sehr viele Bestimmungen. Damals ging das bei vielen Patienten noch budgetfrei. Da waren noch andere Zeiten vor 20 Jahren. Und was mich aber motiviert hat, da dran zu bleiben, ich hatte immer dann, wenn ich vom Hausbesuch kam, wo Hunde oder Katzen waren, hatte ich Niesen. Ja. Also ich musste ein paar Taschentücher verbrauchen und dieses Niesen stellte sich dann mit hohem IgE als allergischer Schnupfen aus. Ich war quasi katzenallergisch, es war einfach nur eine Lästigkeit. Und Das war aber blöd, wenn ich dann in der Sprechstunde stand und niesen muss und ein Taschentuch nehmen. Das hat mir nicht gepasst. Und es gab noch ein zweites Phänomen. Ich war in der Kindheit immer super gerne in der Sonne und auch gebräunt. Und nach diesen 7 Jahren als Assistenzarzt mit immer Nachtschicht, Schichtdienst, entweder erschöpft nach Hause gekommen oder zur Arbeit, da hatte ich mir auch auf einmal eine Sonnenallergie eingehandelt. Wir waren dann unter südlicher Sonne und dann fing es mir überall am Körper zu jucken. Also die Welt hatte sich da verändert. Und es war letztendlich dieser Schichtdienst, mich in die Vitamin-D-Verarmung hineingeschoben hatte, und diese Sonnenallergie. Und beide Probleme sind heute gelöst. Also die Sonnenallergie deshalb, weil wir gar kein Protein von der Sonne bekommen, wie das meinetwegen bei Hunde- und Katzenschuppen sind. Da ist ja etwas, wo ein IgE-Antikörper adaptieren kann. Wieso kann die Sonne eine sogenannte Allergie auslösen? Es ist einfach, dass diese Immunzellen, die in der Haut sind, durch UV-Licht destabilisiert werden, wenn sie nicht dieses Vitamin D an Bord haben. Und indem wir den Körper mit Vitamin D auftanken, kann eben in kürzester Zeit diese Allergie auch weg sein. Man muss es jetzt nicht desensibilisieren. Und es war auch hier eine Nachbarin, die sagte, ja, Sonnenallergie, das habe ich jedes Frühjahr. Und wenn ich mich dann regelmäßig in die Sonne lege, dann muss man dann durch. Das juckt dann eine Zeit lang und dann ist das nachher wieder weg. Und das ist eben auf natürlichem Wege, das ist also die harte Tour, kann man das aufpäppeln. Und ich habe dann eben geguckt, wie viel Vitamin D braucht man, und habe mir dann also auch über dieses Trial-and-Error-Stadium hinaus überlegt, wie viel Vitamin D muss man denn machen? Und da habe ich eben auch entdeckt, dass eben ein normalgewichtiger Erwachsener mit dieser 20.000er Dekristol-Kapsel, die es damals als einziges gab, dann den Spiegel um 2 Punkte erhöhte. Also 20.000, 2 Punkte im Vitamin-D-Spiegel, das war also das reale Maß. Da hatte ich quasi einen Anfang einer Formel und habe dann das auch weiter berechnet, den ersten Vitamin D Online-Rechner gebaut, und später dann aber auch wollte ich den Verlauf sehen, modellieren. Das ist dann der Vitamin D Simulator geworden. Das waren alles tatsächlich Pioniertaten. Nichts Ähnliches gab es, und es gibt auch heute in diesem Moment in der ganzen Welt keinen einzigen Vitamin D Simulator. Und ich sag mal, wir können in dieses Vitamin D-Konto, also ein Kontobewusstsein entwickeln, können wir einzahlen. Es klingt aber auch wieder ab. Es wird automatisch quasi weggebucht. Und bei der Kontoführung, da ist es dann gut, wenn wir das berechnen können. Wenn wir nicht immer nur in die mittelalterliche Schatztruhe reingucken müssen und also Gold- und Silberstücke durchzählen müssen. Und da ist also die Berechnung, die Banca, und da il conto, das dann ein wesentlicher Fortschritt. Und wenn wir irgendwie zur Bank gehen, die modellieren einem dann die Entwicklung, wie viel Geld wirst du haben, wenn du in Rente gehst, und was kannst du davon abnehmen. Und genau diese Modellierung brauchen wir dringendst. Und das führt auch dazu, dass ich also ein Patient, der heute zu mir kommt, dass ich dann aufgrund seiner Angaben, also Einnahme, Sonnenbäder, ruckzuck, also innerhalb einer Minute oder zwei, am Bildschirm simulieren kann, wo wir heute stehen. Das trifft es dann um plus minus 10 Punkte genau.
Unglaublich, Raimund, kann das der Patient selbst auch machen?
Ja, ja, natürlich.
Genau, deswegen werden wir auch genau dieses verlinken. Alle Dinge, von denen wir jetzt sprechen, die du aufführst, die findet ihr auf jeden Fall unter dem Podcast, unter dem Video, damit ihr das einfach schon wisst. Raimund, ich habe zwei Fragen dazwischen. Also A, ja. Hast du bei dir damals deinen Vitamin D-Wert gemessen? Wie war der? Und B, was sagst du denn dazu, dass heute die Sonne wirklich, also ich finde es schon, verteufelt wird?
Also mein Vitamin D-Spiegel, der war niedrig, ich glaube so 10 oder 15. Ein Kollege hatte den gemessen und sagte, ja, meiner ist unter 7 und lachte dann. Ich meine, wenn er es nicht begriffen hat, dass er hier ein Defizit hat von einem steroidalen Hormon, dann ist sein Immunsystem schutzlos und er ist dann auch Problemen ausgeliefert.
Also was Vitamin D ist und all das, dazu kommen wir noch. Wir haben wirklich viel Zeit, weil ich denke, das ist so ein wichtiges Thema. Aber ich würde so gerne wissen, was sagst du dazu, dass jeder Hautarzt, auch Hausarzt mittlerweile sagt, Achtung, Sonne meiden.
Ja, habe ich eben ein anderes Bewusstsein entwickelt. Ich dachte in der Zeit als Assistenzarzt, jetzt nicht auch noch in die Sonne und das Krebsrisiko nachher am Melanom sterben. Ich habe dann gemerkt, dass die Wahrheiten, die so allgemein verbreitet sind, im Grunde eine Verkaufslüge sind. Also wir haben nicht mal einen Schutz vor dem malignen Melanom, wenn wir Sonnencreme einsetzen. Und da habe ich auch einen Beitrag jetzt auf meiner Webseite gemacht, diesem Vitamin D-Service, dass eben hier größte Metastudien weltweit in mehreren Ländern das nicht beweisen konnten, dass also hier ein zuverlässiger Schutz vor dem malignen Melanom ist. Und das ist der eigentlich gefährliche Hautkrebs, die Giftschlange unter den Krebsarten, weil aus einem kleinen schwarzen Punkt können dann Probleme entstehen. Und auch wenn man sich die Verbreitung des Melanoms anguckt, dann sehen wir, dass im Mittelmeerraum das relativ selten ist. Am häufigsten ist es in Skandinavien und in Nordnorwegen mehr als in Südnorwegen.
Also in den Ländern, wo die Sonne einfach viel, viel weniger scheint.
Genau, beziehungsweise wenn die Leute dann einmal für 2 Wochen nach Ibiza fahren, sich massiv in die Sonne legen und dann wieder zurück, dann schaden sie ihrer Haut noch, weil die Haut mit einem relativ niedrigen Vitamin D-Spiegel beginnt und dann ihren Eigenschutz nicht hat. Also auch die Lokalisationen, wir wissen, Bob Marley hatte sein malignes Melanom unter dem Fuß, also wo eigentlich die Sonne nicht hinscheint, und die Dermatologen beschreiben auch, ja, es ist auf der Pobacke, in der Achsel, also nicht eigentlich nicht im Gesicht. Und diese Sonnenverarmung, die führt dazu, dass die kleinen braunen Zellen überhaupt nicht mehr wissen, wozu sie gut sind. Und die mutieren dann in Terrorzellen und können dann unter ungünstigen Umständen halt böse werden. Und davon abgetrennt muss man das Basaliom betrachten. Das ist also die Stelle bei Oma auf der Wange, die dann nicht abheilt, die immer wieder anfängt zu bluten. Und da wird ja auch gesagt, um den Leuten so richtig einzuheizen, das ist jetzt Hautkrebs, sie haben weißen Hautkrebs. Und das ist aber im Grunde ein Spiel mit dem Feuer, sage ich mal. Krebs ist etwas, wo Menschen denken, in kürzester Zeit kann sich das verbreiten, wenn ich nicht aufpasse, und vernichtet mein ganzes Leben. Und genau das passiert beim Basaliom niemals. Also es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Todesfall durch das Basaliom. Das kann zwar an Ort und Stelle wiederkommen, kann aber wieder entfernt werden. Es ist im Grunde ein nur ortsfest, und ich habe da auch einen krassen Fall erlebt, dass eben eine hochbetagte Frau, die in ihrer Dachkammer da vor sich hin vegetierte und niemand sehen wollte, die hatte die ganze Wange voll mit einem großen Basaliom, nennt man dann Ulcus terebrans.
Ja.
Das wurde aber in mehreren Schritten in der Hauptklinik dann operiert. Daran ist sie nicht gestorben. Das konnte man dann plastisch decken. Die ist an einer ganz anderen Sache gestorben. Also das Basaliom hat gar nicht diesen Schrecken, wird aber benutzt, um den Leuten zu sagen, ja, sie waren in der Sonne, sie kriegen Krebs. Und dann wird die Sonnencreme dann angeboten als Ausweg. Ist aber nicht gut. Letztendlich kommen die Leute auch Vitamin D verarmt aus ihrem teuren Urlaub zurück.
Also wenn wir jetzt schon mal das Basaliom auch abgehakt haben, der sogenannte weiße Hautkrebs, was mich immer auch ganz genau wie dir, wo ich immer sage, meine Güte, warum muss man den Leuten denn so Angst machen? Ich hatte neulich einen Anruf von einem ganz nahen Verwandten, der gesagt hat, Petra, ich habe jetzt Krebs und das muss entfernt werden. Und dann habe ich gesagt, wie, du hast Krebs, wo denn? Und dann hat er mir erzählt, dass er im Gesicht eine Stelle hat, die entfernt werden müsse, weil das sei weißer Hautkrebs und das wäre doch jetzt ganz furchtbar und er hätte Angst, dass er eben daran sterben würde. Und dann habe ich ihm erstmal erklärt, hallo, bitte hör mir jetzt mal zu, weil er war so aufgeregt. Und dann habe ich ihm genau das erklärt, was du eben erklärt hast. Und ich finde, es ist ganz wichtig. Also, Basaliom wird zwar als solches bezeichnet, ist aber nicht in der Lage, im Körper zu metastasieren, weil das ist ja in der Regel der Grund, weshalb, also dass dieser Tumor kleine Tochter oder Geschwistertumore ausbreitet im ganzen Körper. Und das ist ja der Grund, warum Menschen dann an Krebs letzten Endes dann versterben. Und das passiert beim Basaliom noch nicht. Aber es geht ja noch weiter, Raimund, wenn wir uns das angucken. Es gibt ja die Keratosen im Gesicht. Also bei Menschen, die gerne in die Sonne gehen. Also ich kenne das wirklich, weil ich bin auch so eine Sonnenanbeterin früher gewesen und habe mich leider immer wieder verbrennen lassen, gerade im Gesicht, weil ich wollte unbedingt braun sein. Ja, es war halt damals so und ich bin im Gegensatz zu dir, du bist ja eher so ein dunkler Typ, du wirst schnell braun, einfach braun. Ich nicht, ich habe mich verbrennen lassen und ich habe diese Keratosen, diese aktinischen Keratosen, die Vorstufen von weißem Hautkrebs. Da geht es doch gerade weiter. Wie viel Freundinnen von mir sagen, oh, ich muss jetzt aufpassen, ich habe diese Vorstufen von weißem Hautkrebs und das ist ja gefährlich und ich gehe nicht mehr raus wenn die Sonne scheint, ohne 50er oder 100er Schutz. Bitte, wie ordnest du das ein?
Ja, das sind viele Fragen. Also das Basaliom ist der die die Wucherung aus der Basalzellschicht und wird auch als Basalzellkarzinom korrekt bezeichnet. Aber wie gesagt, trotz dieser Namensgebung kann es den Menschen nicht umbringen. Es kann nur lokal wiederkommen. Und interessant ist auch zu wissen, am meisten exponiert ist ja die Nase. Und viele haben das Basaliom, so einen kleinen Pünktchen, was nicht heilen will, auf der Nase. Und dann heißt es, jetzt müssen wir schneiden, ja. Und da ist aber nicht viel Gewebe, das fällt dann auch immer ins Blickfeld. Und da gibt es eben eine einfache Alternative, dass man hier mit so Sachets eine Flüssigkeit aufträgt. Die Haut wird dann rot, die wird zur Regeneration gezwungen. Und wenn man das ja, eine Woche oder zwei gemacht hat, dann ist die Regeneration so stark, dass eben dieses Basaliom abgestoßen wird. Und weil es hier nicht um einen lebensbedrohlichen Krebs handelt, kann man eben dieses Spiel machen, dass man das eben örtlich behandelt. Und
Ja,
es ist
und
aber, ja.
also ich weiß es, ich kenne es gut und es funktioniert. Es funktioniert absolut gut. Und gerade wenn Basaliom sich auf der Nase befindet, dann sollte man viel eher damit arbeiten, weil diese Veränderung, die heilt wirklich ab. Es dauert ein bisschen, bis es ganz weg ist, ungefähr 6 Wochen und du siehst nichts mehr. Und wenn es noch nicht weg ist nach einer Behandlung, kannst du die zweite nehmen. Das ist das eine. Aber jetzt generell, die aktinischen Keratosen, diese Veränderungen auf der Haut durch Sonne. Was machen die Frauen jetzt? Sollen sie sich jetzt einschmieren? Also auch gerade die älteren Menschen, weil die haben ja ganz viele davon. einschmieren, nicht mehr in die Sonne gehen. Was sagst du dazu?
Ja, schwierige Frage, weil die aktinische Keratose ist eine quasi eine Hautalterung. Da ist die Haut schon so ein bisschen beleidigt. Und wenn man das verhindern wollte, dann sollte man dem Körper immer ein hohes Potenzial von Antioxidantien geben. Nun ist aber Obst und Gemüse relativ teuer und auch umständlich und das immer bevorratet zu halten. Und wir brauchen dann irgendwie einen Stoff, der ein hohes antioxidatives Potenzial hat. Das haben wir zum Beispiel im Vitamin C, im Kurkuma, im Zimt. Und hier habe ich ja dieses Nana 10 entwickelt und hier habe ich ein gewaltiges antioxidatives Potenzial, was eben die Haut von innen schützt, dass also durch die Sonnenstrahlen, wo eben diese Oxidationen stattfinden, dass eben mit den Antioxidantien wieder gerettet werden kann. Das kann auch ein Voranschreiten der aktinischen Keratose verhindern. Also ich bin jeden Mittag in der Sonne, ich arbeite also mittags bis 1 Uhr und nachmittags beginnt die Sprechstunde um 15 Uhr, sodass ich hier im eigenen Garten hier die Sonne genießen kann. Und das mache ich auch recht regelmäßig, zusätzlich zur Vitamin-D-Einnahme. Und das hat mir noch keine aktinische Keratose eingetragen. So, wenn man die aber jetzt hat und man wird dann zum Segelturn eingeladen und ist dann stundenlang auf dem Wasser bei gleißenden Sonnenstrahlen, dann sollte man sich schon schützen. Und da kommt eben ein Problem hinzu, dass diese unsichtbaren Sonnencremes mit UVA und UVB-Filtern letztendlich sehr lipophil sind. Das sind aromatische...
Was heißt das, lipophil, für die Zuhörer?
Ja, die gehen super gerne ins Fettgewebe. Die sind quasi magnetisch für Fettgewebe. Das sind also so aromatische Stoffe, die dann auch durch die Haut eindringen, in die Tiefe gehen und auch im ganzen Körper nachgewiesen werden können. Das habe ich auch auf meiner Webseite dargestellt. Und das wird doppelt problematisch, weil diese dann im Rahmen der Sonnenstrahlen auch aufgeknackt werden zu chemischen Radikalen, also Moleküle, die ihre Bindung verloren haben, die ganz schnell einen neuen Partner suchen und dann an irgendwelche menschlichen Gewebe dann drangehen, diese gekrackten UVA, UVB-Filter. Und das ist dann doppelt gefährlich. Durch ihre Molekülgröße sollen sie eigentlich die DNA vor Mutationen schützen. Und genau deshalb gehen sie auch gerne in diese DNA-Zonen hinein. Also die sind auch potenziell mutagen. Deshalb diese UVA- und UVB-Filter sind, weil sie durch den ganzen Körper fluten, als problematisch anzusehen. Und die Alternative sind mineralische Sonnencremes. Man muss dann aber auch nicht gleich dann die 30 Euro bezahlen für geriebenen Sand zu Apothekenpreisen. Ja, wir können auch einfach weiche Zinkpaste nehmen. Pasta Zinkimollis wird für verschiedene Verbände sowieso immer bereitgehalten. Und wenn wir hier dünn auftragen, dann gibt das natürlich so einen weißen Strich, aber das ist dann auch ein perfekter Sonnenschutz, gerade bei Kindern, meinetwegen aufs Ohr, auf den Unterarm, auf den Handrücken, auf den Nasenrücken. Da können wir es auch verreiben. Und wir haben hier eben nicht diese tiefen Eindringen bei dieser Pasta Zinkimollis.
Meine Güte, was Infos. Ich finde es sowas von interessant und auch wichtig, was mir gerade dazu eingefallen ist. Raimund, hast du das mal mit einem Hautarzt diskutiert?
Hautärzte haben wir hier nicht so viele. Aber ich weiß, der hier Ansässige, der hat durchaus erkannt, dass Vitamin D hier einen Nutzen hat. Und es ist ja so, dass der Hautarzt normalerweise sagt, sie dürfen nicht in die Sonne gehen wegen dieser Erkrankung, wegen dieser oder wegen Medikamenten. Allen Leuten wird nach Kräften das Sonnenlicht verboten. Und das ist so, als wenn man den Gärtner oder die Gärtnerin beraten würde, stellen Sie all Ihre Pflanzen in den Schatten. dann, dass sie keinen Sonnenschaden kriegen. Ja, das mag sein, dass sie dann keinen Schaden, keine Brennflecken durch Sonne kriegen, aber eigentlich brauchen die Pflanzen das Sonnenlicht und die Verarmung ist vorprogrammiert. Also der, da müsste der Reflex praktisch sein und hier gebe ich ihnen das Vitamin D 20.000. Übrigens, ich hatte das eben erwähnt, das Dekristol, als ich das entdeckte, kostete da eine Packung mit 50 Kapseln 15 €. Und ich dachte, ja, das wird dann ja noch billiger, weil der Umsatz jetzt explodiert, wenn ich das hier verbreite, auch mit meinen Büchern. Ja, aber statt dass es dann auf 12 oder 10 € runtergegangen wäre, steht es inzwischen bei fast 40 €. Also das ist der Dank dafür, dass ich denen hier eine Umsatzvertausendfachung oder noch mehr beschert habe.
Aber auch zu diesen 20.000er-Gaben kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen, weil es ist ja nicht unbedingt, dass das sinnvoll ist, einmal 20.000 in der Woche zu nehmen oder zweimal, aber da kommen wir noch hin. Also erstmal total vielen Dank für diesen Einstieg, was es da an Missverständnissen gibt. Aber jetzt möchte ich natürlich gerne tatsächlich zu dem Vitamin D auch kommen. Was?
Ja, darf ich dazu etwas sagen?
Ja, klar.
Und zwar diese Antioxidantien in der Haut ist der eine Schutzfaktor und der andere Schutzfaktor ist Vitamin D selber. Das heißt, von der Haut für die Haut. Und von meiner Sonnenallergie habe ich gesprochen und die war dann überwunden, nachdem ich einen guten Spiegel hatte. Sodass man also, wenn man jetzt die Reise gebucht hat und der Abflugtermin schon in Reichweite ist, dass man jetzt zu Hause schon anfängt, den Vitamin-D-Spiegel hochsetzt und viele berichten dann, dass sie sonst immer mit, nicht nur mit Juckreiz und Brennen hatten, sondern die Haut wurde nur intensiv rot und hat sich dann sehr schnell abgeschuppt, die Bräune ging so schnell verloren. Also indem wir Vitamin-D geben, haben wir einen Strahlenschutz. Das geht so weit, dass sogar im Zellversuch nachgewiesen wurde, dass selbst die ionisierende Strahlen durch Radioaktivität nicht so eine schädigende Kraft hat, wenn wir hohe Vitamin-D-Spiegel haben. Und das ist auch die Lehre aus dem Atombombentest vom Bikini-Atoll. Da hat man ja in der Südsee zwei Bomben gleichzeitig hochgehen lassen. Und da war es eben so, dass in der Folge die Leute, die da quasi als sogenannte nackte Wilde da rumliefen mit einer Ganzkörperbesonnung jeden Tag unter tropischer Sonne, dass die überhaupt keine Leukämie entwickelte. Während die ganzen Briten und Franzosen, die da auf den Schiffen in 100 Kilometer Entfernung waren, die haben eine Strahlendosis bekommen und kriegten später als Wehrdienstschaden dann die Leukämie anerkannt. Da hat es massenhaft Krebserkrankungen des Blutsystems gegeben. Und das zeigt eben, dass dieses Vitamin D in der hohen Form den Körper schützt. Das heißt, wir sollten das tun. Und was auch ein Nutzen ist, dass man eben einen Roll-on-Deo-Stift nimmt, wenn der leer ist, schön auswäscht und da Vitamin D Öl reintut, 5000 pro Tropfen. Und dass man das aufrollt auf die aktinischen Keratosen, da hat man einen Schutz und eine bessere
5000 pro Tropfen, was meinst du? Das 5000 was?
Einheiten. 5000 Einheiten pro Tropfen. Es gibt ja so Tropflösungen.
Ja, schon klar. Aber wo tust du die rein? Irgendwie mit Kokosöl oder was?
Nein, sind ja fertig zur Einnahme vorgesehen.
Ach, du meinst diese, alles klar, die sind
genau,
in Flaschen gibt.
Genau, dass man das eben jetzt nicht nur in den Mund tut, sondern dass man dann mit einem Roll-on-Deo-Stift das auf die aktinischen Keratosen aufträgt, auf die Problemstellen der Haut. Und das braucht man auch nicht separat zu berechnen, das geht also auch nicht systemisch. So kann man dann die aktinische Keratose nochmal schützen. Und gerade im Gesicht ist, wissen ja viele Frauen, da gibt's also extreme Probleme. Wenn da eine Rötung ist und man nimmt Cortison, dann ist man nachher von Cortison abhängig. All diese Probleme vermeidet man, indem man Vitamin D nimmt. Und hier zeigt sich eben, dass Vitamin D und Cortison, das sind ja Schwestersubstanzen, die sehen ja zum Verwechseln ähnlich, ja. Und der Dermatologe nimmt immer dieses Cortison. Das Vitamin D leistet aber eigentlich viel mehr und macht niemals Hautschäden.
Unglaublich. Das ist für mich auch absolut neu. Und weißt du was, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ist es dann Vitamin D und K2 oder soll es das reine Vitamin D3 sein?
Ja, also das K2, das ist so quasi noch als Trittbrettfahrer beim Vitamin D mit dabei. Ich gebe es auch. Es ist aber so, dass die Menschen mit einem gesunden Bauch, die haben eine Eigenproduktion von Vitamin K1, K2. Und deshalb muss man es nicht obligat parallel geben. Es ist gut, wenn alle Leute mit Problemen, mit Krankheit, mit Osteoporose regelmäßig K2 einnehmen. Es gibt nur eine Situation, wo man es vorsichtig handhaben sollte, Leute, die bereits Markomar bekommen.
Ganz genau. Ich habe jetzt auch gemeint, Raimund, ich habe jetzt nicht gemeint zur Einnahme, weil da kommen wir noch drauf, sondern wenn du das lokal benutzt, darf da D3 plus K2 sein oder muss es die reine Form des D3s als Öl sein, wenn du es auf die Haut aufträgst?
Also das, da nehmen wir am besten reines Vitamin D. K2 hat jetzt, soweit ich weiß, keine speziellen Hautfunktionen. Die Frage ist auch, ob es resorbierbar ist durch die Haut. Das Vitamin D ist von der Natur dafür gemacht, durch die Haut rein und raus zu gehen. Das hat quasi eine Karte und darf durch diese Türen immer durch. Es ist nämlich genau gesagt so, das ist wichtig für die Vorstellung, dass die Vitamin D-Vorstufe im Hautfett erzeugt wird über Nacht, dass die dann auch im Hautfett ausgeschieden wird, oben auf der Haut drauf liegt, dann kommt der Sonnenstrahl des Mittags, die Vorstufe wandelt sich dann in Vitamin D. Dieser Prozess ist nach einer halben Stunde Sonnenschein abgeschlossen. Es nützt also nichts zur Vitamin D-Bildung, dass man dann über diese Zeit hinausgeht. Also meinetwegen 5 Stunden Braten ist für Vitamin D sinnlos. Und dann wird dieses Vitamin D auch wieder zurückresorbiert. Man sollte also nach dem Sonnenbad nicht das ganze Hautfett mit Seife intensiv abschrubbeln und entfetten. Das ist der Fehler, wobei dieses kurze Abduschen entfernt ja nicht das Hautfett, das kann man ja ruhig machen.
Raimund, du hast vorhin gesagt, Vitamin D und Cortison ähneln sich. Jetzt erzähl doch bitte, was ist eigentlich Vitamin D?
Ja, Vitamin D ist die geniale Erfindung der Natur, um die Genetik zu schützen. Und zwar also wenn wir weit in der Erdgeschichte zurückgehen, 160 Millionen Jahre, da kommen wir an das Aussterben der Saurier. Viel, viel früher, nämlich etwa 1000 Millionen Jahre. Ich bin da jetzt kein Experte, aber in dieser Größenordnung war Plankton im Meer. Das Plankton, was der Walfisch einfuttert, um sich zu ernähren. Und dieses Plankton hatte eben auch ein UV-Problem. Diese DNA ist aus Ringmolekülen und genauso wie ein Weinglas mit einer Resonanzfrequenz zum Sprengen gebracht werden kann, ist es so, dass der Ring der DNA beim Plankton im Urmeer aufplatzen kann und das ist eine Mutation und dadurch geht das ganze Programm kaputt. Und da hat eben eine spezielle Planktonart ist hingegangen und hat ein paralleles Molekül entwickelt, nämlich dieses Vitamin D, was eine komplizierte Bauform hat. Und das ist so eine Art Dachziegel. Das ist diese ersten Planktonarten, die das konnten, haben sich also durch Dachziegel geschützt und dadurch eine Mutation verhindert, konnten also an der Oberfläche im tropischen Meer existieren. Und in späteren Systemen ist das quasi übernommen worden, dieser Bauplan für das Vitamin D. Und das führte auch dazu, dass eben wir ein Signalsystem haben. Es ist unser Sensor, der uns sagt, es ist Sommer. Es verbindet uns quasi mit dem Universum und der Sonne. Und es ist sinnvoll für Säugetierlebewesen, sich zu synchronisieren. Das heißt, im Herbst wird der Bär bei fallenden Vitamin-D-Spiegeln hungrig und knurrig und depressiv und frisst sehr viel und geht in die Höhle. Und da kann er den Winter über überstehen und auch das Energiesystem wird runtergefahren. Und im Frühling, wenn also wieder Vitamin D gebildet wird, geht die Stimmung rauf und das Leben geht weiter. Rennen, laufen, jagen, fortpflanzen. All diese Funktionen sind mit Vitamin D gekoppelt, sodass wir auch mit dieser Erkenntnis der Natur auch den ganzen Frauen, die sagen, ich war jetzt schon 10-mal im Kinderwunschzentrum, ja, die Fortpflanzung ist an den Vitamin-D-Spiegel geknüpft. Das habe ich auch einen Beitrag, der das für Hühner beweist. Und auch für andere kann man das experimentell durchführen. Und diese Kinderwunschzentren, die wissen, also wenn alles nicht hilft und wir machen dann die In-vitro-Semination unter dem Mikroskop, das klappt nur, wenn wir gleichzeitig Vitamin D dazu tun. Das heißt, das, was man also möglicherweise die ganze Zeit hintangestellt hat, kommt dann, wenn es richtig teuer wird, noch dazu. Also ich habe in diesen zurückliegenden 20 Jahren hier sehr viele Frauen gehabt mit unerfülltem Kinderwunsch, die dann einfach durch diese Vitamin-D-Korrektur auf ein Sommerniveau kamen und ihr Kind kriegten. Und das ist genau die gleiche Strategie der reiche Schwiegervater, der sagt, so, ich will endlich Enkel haben, mach euch jetzt eine 4 Wochen Kreuzfahrt in die Karibik und nachher kommst du dann schwanger zurück. Das ist genau diese Strategieplan. Und das auch selbst in islamischen Ländern gab es ja diesen Harem, ja, das war im Grunde eine Dachterrasse beim Sultan, wo eben die ganzen Frauen in der Sonne waren und dann eben auch nicht nur schwanger wurden, sondern auch entsprechend gesunde Kinder kriegten.
Unglaublich. Vitamin D, das hast du schon angedeutet, du hast gesagt, das ähnelt sich unglaublich mit Cortisol. Es ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern es ist viel mehr. Was ist es eigentlich?
Ja, also mit Vitamin D entstand die Mutter aller steroidalen Hormone, weil wenn wir das auf einer Tafel sehen, wir haben dann viele ähnliche Stoffe, die davon abgeleitet sind, also dem Vitamin D ähnlich mit diesen zwei Waben und den Anhängseln haben wir Cortison, Testosteron, Östrogen, Progesteron, Aldosteron, also die ganze Regulation des Menschen geht darüber. Und diese Stoffe treten in Reaktion, also die gehen in einen Rezeptor, so wie sich eine junge Frau in einen 20 Tonnen Bulldozer setzt. Das ist um die Größenverhältnisse zu machen. Die drückt dann den Startknopf und die legt den Gang rein und dann kann sie dieses riesige Fahrzeug bewegen. Und so ist das mit den Größenverhältnissen zwischen Vitamin D und dem Rezeptor. Und dieser Rezeptor, das ist eine, verbindet sich mit einer Maschine, die dann die DNA abliest. Das heißt, wenn wir Zugang haben wollen zu dem ganzen gespeicherten Wissen auf unseren Genen, unseren eigenen Ressourcen, dann brauchen wir eben dieses Vitamin D, um das freizugeben. Und das hat eben auch in der bei allen Virusinfekten, ob das jetzt Hepatitis, HIV oder Corona ist, ist es so, dass diese schweren, langwierigen Verläufe dann immer bei Leuten sind, die eben schlechten Vitamin-D-Spiegel haben. Das gleiche gilt übrigens auch für EBV, wo ich eben auch Fälle jetzt auf meiner Website dargestellt habe. Hm? Genau, also Mononukleose, dieses Drüsenfieber, dass eben diese elendlangen Verläufe auch dadurch kommen, dass die Leute schlechte Vitamin-D-Spiegel haben. Deshalb zieht sich das im Winter so hin. Wobei hier noch eine spezielle Boshaftigkeit von diesem Epstein-Barr-Virus ist, dass es nämlich in der Lage ist, den Rezeptor mit einem speziellen Protein zu blockieren, dass das Vitamin D nicht hingehen kann. Also da wird eben die Alarmanlage abgeschaltet und das ist schon eine ziemlich kriminelle Energie. Deshalb der Weg für all diese genannten Krankheiten ist eben, dass man das Vitamin D richtig hochsetzt. Und ich habe mit dem ganzen Team der Praxis die ganze Corona-Zeit durchgearbeitet, gab ja dann mehrere Wellen von Coronaviren. Niemand in der Praxis, obwohl wir jetzt Frontkämpfer waren, hat hier eine ernsthafte Krankheit erlitten. Also bei mir waren es 1-2 Tage. Es war immer ein Wochenende. Ich habe nicht eine einzige Fehlstunde dadurch gehabt. Ich konnte immer quasi an der Fahne bleiben.
Raimund, das bestätigt eigentlich all das, was ich auch in der Praxis erlebt habe. Insbesondere gibt es dann noch so eine Beobachtung von mir. Ich weiß nicht, ob du die bestätigen kannst, dass viele, viele Menschen tatsächlich in den ersten 3 Monaten des Jahres eigentlich verstorben sind. Kannst du das auch so bestätigen?
Ja, genau. Also wir haben viele Studien, die die jahreszeitlichen Schwankungen zeigen. Auch das Robert-Koch-Institut hat vor der Corona-Zeit solche Studien veröffentlicht, die also den funktionellen Zusammenhang zeigen. Wir steigen im Sommer an, haben dann im September mit Beginn Herbst, so 21. September, meist in der Summe der Bevölkerung die höchsten Werte. Und dann geht's runter in den Keller. Im November ist man quasi schon wieder urlaubsreif. Und dann ist es so, dass der erste genutzte Sonnenstrahl, das ist meist erst im Mai, Juni, dass die Leute dann auch Zeit finden, den Vitaminspiegel aufzupäppeln. Und in dieser Zeit sind die meisten Probleme. Und das ist schon eine 100 Jahre alte Erfahrung, dass nämlich die Rachitis, über die ich viel gearbeitet habe, also der Vitamin D-Mangel bei Säuglingen, der zu Buckel führt, zu krummen Knochen, zu Verbiegungen, auch zu Tod, dass das am häufigsten beobachtet wird, also die Rachitis-Kinder in diesen Monaten April und Mai. Und wir wissen sogar, um noch einen drauf zu pappen, dass Menschen, die im Mai geboren sind, statistisch eine geringere Lebenserwartung haben als solche, die im November geboren sind. Also wenn die Schwangerschaft in der Sommerzeit war und die Geburt im November, dann leben diese Leute gesünder und länger als solche, die also zur Untermiete bei der Mutter waren bis zum Mai.
Ja, unglaublich. Das sind ja, also ich meine, die Arztpraxen sind ja auch in den Wintermonaten wesentlich voller als in den Sommermonaten. Also es ist ja sowas Einfaches, um da hinzugucken. Aber wenn ich überlege, wie lange das gedauert hat, bis es dafür überhaupt erstmal auch die Aufmerksamkeit gab. Ich meine, du hast auch gekämpft dafür, dass man dir zuhört. Das ist ja nicht so einfach, wenn so ein einfacher Hausarzt, wenn er plötzlich sagt, hallo, hier ist was, da müssen wir tatsächlich hingucken. Aber du hast durchgehalten und ich finde es großartig. Ein großes Danke dafür. Also schon mal vorab. Kurze Pause, allerdings eine, die sich lohnt. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest und Themen, die ich nur mit meiner engsten Community teile, direkt zu dir kommen sollen, dann melde dich jetzt für meinen kostenlosen Newsletter an. Du findest den Anmeldelink direkt unter dieser Folge. Einfach nach unten scrollen und in der Beschreibung schauen. Und wer sich jetzt einträgt, hat vielleicht auch gerade Glück. Ich habe mir da immer eine kleine Überraschung überlegt. Ich freue mich auf dich. Aber weiter geht's. Ich möchte natürlich gerne, dass unsere Zuschauer, Zuhörer ganz viel auch mitnehmen. Raimund, wie viel Vitamin D jetzt für einen Menschen? Also wir sind ja so in diesem älteren Spektrum, so ab 50 normalgewichtig. Ganz einfach. Was würdest du sagen, wie viel sollte er einnehmen an internationalen Einheiten pro Tag? Und wie viel sollte er im Sommer einnehmen? Sollte er es durchnehmen? Einfach leg los.
Ja, also das ist die wiederkehrende Fragestellung, wie viel Vitamin D, auch wenn man guckt, was wird bei Google gefragt, kommt diese Frage immer wieder. Und ich vergleiche es jetzt mal mit der Frage, wie viel Euro sollte der Mensch pro Tag verdienen? Ist es 20 Euro, ist es 50, ist es 100 Euro? Es kommt auch darauf an, was er für einen Bedarf hat, was er für Ausgaben hat. Und deshalb lässt sich diese Frage nicht direkt umsetzen. Wir haben ja oft Menschen, die verschuldet sind, 50.000 minus auf der Bank durch irgendwelche Unglücke oder Spielsucht. Und wenn ich jetzt sage, ich fange an, gebe dir jeden Tag 100 Euro, kannst du verdienen, da kommt das Leben nicht in die Bahn. Und wenn ich dem Bettler einen Euro in den Hut werfe, dann spielt es keine Rolle. Wenn ich aber ein Bündel Geldscheine nehme und ihm 200.000 Euro in den Hut werfe, dann ändere ich sein Leben. Und das ist eben auch die Logik hier für das Konto. Wir müssen ein Kontobewusstsein haben und fragen, wo steht dieser Mensch? Wo holen wir ihn ab? Und wenn er ein Spiegel von 10 hat, muss man anders damit umgehen als mit 40. Und wenn er ein Gewicht von 30 Kilo hat, gehen wir anders damit um, als wenn es 130 Kilo sind. Und hier brauchen wir im Grunde eine Formel. Und da habe ich den Vitamin D Simulator gebaut, wo wir eben diese Sachen eingehen können. Wir können eingeben können. Wir können also die ganze Vergangenheit, wie war mein Vitamin D-Spiegel, abbilden. Wir sehen die Gegenwart. Mit guter Treffsicherheit ist auch verifiziert. Dieser Simulator ist also der schnellste Vitamin D-Test der Welt, wo man eben mit einem Klick und paar Sekunden das am Bildschirm ausgewiesen bekommt. Und wir können auch die Zukunft modellieren. Also wenn der eine sagt, ich möchte 40, 60, jemand andere möchte 100. Das können wir alles vorgeben. Ich habe damit einen Autopiloten verbunden, den Autopiloten einschalten und sagen, hier, ich möchte auf einen Spiegel von 60. Dann klickt man und dann wird diese Flugkurve rausgerechnet, dass man eben dann nach oben geht. Und ich will aber also nicht nur darauf hinweisen, sondern auch eine Daumenregel geben. Also wer einen ordentlichen Spiegel hat und jetzt keine Schulden aus der Vergangenheit ausgleichen muss, wer auch jetzt nicht besonders hochkommen will, da gilt die Regel, dass man für 10 Kilo Körpergewicht auch 1000 Einheiten nimmt. Wir brauchen also nur an unser eigenes Körpergewicht, beispielsweise 50 Kilo, 2 Nullen dran zu hängen, dann haben wir 5000. Wer eben 120 Kilo wiegt, der nimmt eben 12.000. Das ist die eine Regel. Nun ist es aber so, wenn wir diesen 120 Kilo Mann bei einem Spiegel von 10 haben, müde, matt, erschöpft, Muskelkrämpfe, Depressivität, dann würde das monatelang dauern, ein halbes Jahr, bis er hochkommt. Und das ist auch die Kritik an vielen Studien, dass sie einfach aus diesem ja regelmäßig eine Dosis das versuchen. Da müssen wir erstmal auffüllen. Und wir gehen ja auch mit einem leeren Tank nicht zur Tankstelle und sagen, ja, ich habe gehört, ich verbrauche pro Tag 5 Liter Sprit, geben Sie mir bitte 5 Liter, ich komme dann morgen wieder. Ja, das ist Unsinn. Ja, und dieses Unsinnbewusstsein, dieses Kontobewusstsein, diese Tankfüllung, das versuche ich eben hier auch rüberzubringen. Und so habe ich eben auch dieses Online-Werkzeug geschaffen.
Das heißt tatsächlich, man kann das sich selbst ausrechnen, wenn man auf diese Seite geht, und es kostet nichts?
Also man kann es selbst nutzen, und ja, es sind schon Tausende, die das nutzen, die ihr eigenes Konto haben. Ja. Und jeder hat, der was auf sich hält, ein Online-Konto im Handy oder auf dem Laptop, wo er eben weiß, wie viel habe ich auf dem Konto, was kann ich mir leisten. Und wichtiger als dieses Bankkonto ist der Vitamin-D-Spiegel. Denn wenn hier das Konto lange Zeit im Minus ist und ich dann plötzlich Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs habe, dann nützt mir auch das Bankkonto nicht. Ja, also das wichtigste Konto des Menschen ist dieses Vitamin-D-Konto. Und dann ist es so, es kommen ja da Rückfragen. Jemand möchte dies wissen, ja, oder speziell. Ja. Fall, also, ja, dass wir auch Korrespondenz haben. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die quasi im E-Mail-Büro, Homeoffice sitzen. Und deshalb konnten wir es nicht zum 0,0-Tarif machen, denn ich habe sonst hier, finanziere mich jetzt überhaupt nicht aus Verkauf von Vitamin D. Hätte ich machen können, wollte ich aber nicht. Ich verkaufe kein Vitamin D und überhaupt keine Präparate. Ich beziehe da auch keine Einnahmen. Habe ich gesagt, das ist hier mein Geschäftsmodell, dass ich das online berate. Und da zahlt man 10 Euro über PayPal und hat dann automatisch eine Freischaltung von 365 Tagen. Und das kann man dann oben rechts immer sehen. Ihr Konto läuft noch so und so viel Tage.
Und dazu muss ich was sagen. Also A, finde ich, dass deine Arbeit so hochwertig ist, dass sie auch verdient, dass du dafür gut entlohnt wirst. Und wenn ich jetzt den Preis dafür höre von 10 Euro, dann kann ich einfach nur sagen, ihr Lieben dort draußen, eine Vitamin-D-Blutuntersuchung kostet in der Regel mittlerweile 20, 25 Euro. Bin ich da richtig?
Richtig, das ist die Größenordnung. Und Unsinnigerweise wird dann oft noch an das aktive Vitamin D aufgequatscht, ein Wert, der sehr stark oszilliert, der im Laufe eines Tages rauf und runter geht. Das hat keinen wissenschaftlichen Nährwert. Dazu habe ich aber ein eigenes Buch geschrieben über das aktive Vitamin D. Und wenn wir dann auch noch die Beratungsleistung mit einsehen, die Wartezeit, da hat man sehr viel verschenkt.
Also deswegen würde ich einfach sagen, zum einen, wir können dich damit hoffentlich unterstützen für deine wertvolle Arbeit. Wir wissen einfach, wo wir stehen. Wie wunderbar ist das denn?
Ich kriege oft Anfragen, sagen, mein Arzt hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat mich eigens angerufen, gesagt, sie haben einen Wert von 110, Katastrophe, sofort alles absetzen, sie sind hochgradig gefährdet, wenn wir ihre Nieren retten. Also solche Schockanrufe, die sind also völlig deplatziert, weil wenn wir in Nanogramm rechnen, da beginnt die Zone, wo es kribbelig wird, oberhalb von 150 oder 200 und echte Intoxikationen, da muss man schon darüber hinausgehen. Wobei ich auch Leute sehe, die aus anderen Gründen einen Spiegel von 500 oder 700 haben.
Nanogramm.
Das ist dann hier Coimbra-Protokoll, das ich aber selber nicht mache, aber ich helfe dann, dass ich dann zum Beispiel Blut abnehme. Das ist das eine. Und dann ist das andere, dass eben dieses Vitamin D, der Spiegel, kann in zwei verschiedenen Einheiten ausgedrückt werden. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe 1 Million auf dem Konto und tatsächlich meine ich 1 Million japanischer Yen. Ja, das sind dann vielleicht 15.000 Euro. Das heißt, ich kann immer mit verschiedenen Größen ausdrücken. Und so ist das eben hier auch, dass ich Nanogramm und Nanomol habe. Und der Merksatz, um das auseinanderzuhalten, ist, Nanomol übertreibt 2,5-fach. Ich rechne und in diesen ganzen Gesprächen hier in Nanogramm, weil das sehr praktisch ist. Wir wissen, dass hier 30 ist das Menschenrecht und ab 100 oder bis 100 kann natürlicherweise der Spiegel schon mal hochgehen durch Sonnenlicht. Dann haben wir so eine 1 bis 100 Skala. Und beim Nanomol ist es 2,5-fach mehr, sodass also jemand, der jetzt in Wirklichkeit einen Spiegel von 30 hat, der hat dann einen Wert von 75 oder wer 40 hat, hat dann Wert von 100, also 100 Nanomol. Ist dann 40 Nanogramm. Und dann sagt der Arzt, Sie haben 100, aber er hat in Nanomol gemessen. Da muss man erstmal hingucken. Und durch den Simulator kann ich dann hingehen und sagen, okay, Sie haben hier 2000 Einheiten eingenommen jeden Tag. Dann ist das mit Sicherheit in Nanogramm. Und so kommt es dann auch raus. Wir können also all dieses ganze, das wilde Laborgeteste über diesen Simulator einer Plausibilitätskontrolle unterziehen. Wir haben Ahnung. Und wenn man ein neues Land erobert, dann muss man einen Kompass haben. Und dieser Simulator ist unser Kompass. Es geht schon auch so weit, dass der Inhaber der Webseite vitamindwiki.com, Henry Lahore, mit dem ich seit 20 Jahren in Verbindung stehe, der beschreibt also diesen Simulator auch auf seiner Webseite.
Und kannst du jetzt nochmal sagen, wir stellen das absolut natürlich unter das Video, unter den Podcast, wie kommt jemand da jetzt drauf, was macht er?
Ja, ich habe sehr viele Domains vergeben, damit die Menschen sofort ihre Adresse finden. vitamindsimulator.de.
Gut, das langt. Super, super gut. Vielen, vielen Dank. Du machst es so gut. Du erklärst so fantastisch gut. Das ist einfach eine Freude, dir zuzuhören, lieber Raimund. Ich habe jetzt natürlich auch, dadurch, dass ich ja auch Kollegin von dir bin und mich da ein bisschen auskenne, würde ich gerne noch mal ein Thema auch angehen, weil es gibt ja durchaus auch Kollegen und Kolleginnen, die der Meinung sind, man sollte 2 Vitamin-D-Werte testen lassen, weil es wäre fahrlässig, nur den normalen OH-Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen. Was sagst du dazu? Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass du das völlig anders siehst. Deswegen wäre es mir eine Freude, wenn du das noch mal genauer erklären könntest und damit auch die Menschen dort draußen, wenn sie dann gesagt bekommen, wir müssen aber noch den anderen Wert dazu machen, das kostet dann noch mal dieses und jenes, wenn dass sie sagen können, nein, danke, ich möchte nur den einen Wert bestimmen lassen.
Ja, also nachdem ich mit diesem Buch Gesund in 7 Tagen das erste Buch geschrieben hatte, in dem die Vitamin-D-Therapie thematisiert wird. Inzwischen gibt es ja allein bei Amazon, glaube ich, ein paar hundert, habe ich quasi eine Lawine losgetreten. Und jetzt bin ich mit dieser Vereinfachung der Therapie.
Paar hunderttausend, nicht paar hundert.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Wobei ich immer noch hier an der Welle voransurfe, weil nämlich mein Buch hier zumindest die meisten Rezensionen hat und auch meisten Umsätze. Jetzt bin ich damit aber auch vielen auf die Füße getreten, die eben die Krankheit anders verwalten wollten und nicht einfach das freigeben. Denn mein Konzept ist ja etwas, was die Menschen selber nutzen können. Die brauchen eigentlich gar keinen Arzt oder Therapeuten. Und dann hat man es leider verkompliziert. Da hat man gesagt, ja, das weiß ich natürlich auch, im Vitamin-D-Universum gibt es also ganz viele Metaboliten, Abbau, Aufbau und aktive Form. Und wie das alles zusammenhängt, wie das mit unserer Gesundheit verankert ist, da habe ich ein eigenes Buch geschrieben. Das erste Buch über das aktive Vitamin-D, das heißt Gesund mit der Kraft der Natur. Und in diesem Buch habe ich genau beschrieben, welche Stufen Vitamin D durchläuft und was wir tun können, um viel aktives Vitamin D zu haben. Ich komme gleich auf deine Frage zurück. Wie kommt es, dass Pfarrer Sebastian Kneipp Zehntausende von Besucher in Wörishofen hatte, die er quasi überwiegend gesund gemacht hat? Einfach nur mit kaltem Wasser. Wo ist das Wirkprinzip? War das eine Suggestion? War das eine Massenpsychose? Und ich habe nach 120 Jahren rausgefunden, was der biochemische Wirkmechanismus ist. Weil ich mir nämlich, ich musste beim Kneipp-Verein einen Vortrag halten, habe ich gesagt, dann will ich also die Brücke zu den Zuhörern schaffen. Und dann war ich fasziniert davon, wie in klarer Sprache dieser Mann im Jahre 1860 das alles aufgeschrieben hat. Und sein Buch kriegte nachher 200 Auflagen. Und es ist nämlich so, wenn wir kaltes Wasser auf den Muskel geben, dann zieht dieser Muskel Kalzium aus der Blutbahn. Und wenn wir den Kalziumspiegel sinken sehen, dann sagt der Körper, okay, nur bis zu einer bestimmten Grenze. Dann kommt der Interventionspunkt, da schaltet quasi das Thermostat ein. Das lässt der Körper sich nicht gefallen. Er sagt, so niedriges Kalzium wollen wir nicht haben. Und dann nimmt er Vitamin D aus dem Speicher, aus der Speicherform und setzt es in die aktive Form. Und dadurch, durch das aktive Vitamin D, holt er dann Kalzium rein auf allen Ebenen und steigert das wieder. Und gleichzeitig wird über dieses aktive Vitamin D noch ein paralleler Immunmechanismus ausgelöst. Und zwar, es wirkt antiallergisch, es stimuliert die Killerzellen, es macht die Aufräumarbeit im Körper. Es ist quasi das, also nach dem kalten Abduschen, also erst heiß, dann kalt abduschen, wird der Körper quasi eingeschaltet. Und dadurch kann man eben in Verbindung mit Sonne scheint zuerst und anschließend kalt abduschen, eine Tuberkulose überwinden. Das ist genau die Sternstunde von Pfarrer Kneipp, der eben seine eigene Tuberkulose überwunden hatte und damit auch alle Krankheiten von Kopf bis Fuß heilen konnte, weil er einfach das Immunsystem eingeschaltet hat. Das ist auch beim Saunabaden. Die heiße Sauna und das schöne heiße, das ist ja alles gut und nett. Das Wichtige ist danach, das ist kalt abduschen mit dem Schwall, also auf die Muskeln. Es muss nicht auf den Kopf sein, nicht aufs Nervensystem. Die Muskulatur muss abgekühlt werden. Und dieses aktive Vitamin D habe ich da genauestens besprochen und wir können es auch aktivieren durch andere Mechanismen, zum Beispiel Sport und Ernährung, das ist da dargelegt. Und wenn ich jetzt aber diesen Hintergrund weiß und da kommt jemand und sagt, hier, du musst unbedingt auch das aktive Vitamin D bestimmen, dann ist das ein zusätzlicher Aufwand, denn je nachdem, ob ich jetzt heute Morgen kalt geduscht habe oder nicht, ob es draußen kalt war oder nicht, geht das dann rauf oder nicht? Das ist eine oszillierende Kurve, die also typischerweise im Tagesmittel hoch oszilliert und dann abends wieder runter geht. Und da eine Momentaufnahme zu haben, das ist, als wenn ich sage, der Kurs der Aktie ist 111, ja? Ja, wann, zu welcher Uhrzeit, unter welchen Bedingungen? Und deshalb ist es ziemlich unsinnig. Also wenn man einen speziellen Versuch macht, einen Sport versucht, einen Kneippversuch, dann ist es gut zu sehen, wie ist es vorher, nachher, aus akademischem Interesse, aber nicht bei jedem. Und diese ganze Verunsicherung ist in die Welt gekommen, hauptsächlich auch durch die Bücher von Frau Dr. Orphanus-Böckel, Helena, aus Berlin, die da auch mit dem IMD zusammenarbeitet. Und sie hat schöne Bücher geschrieben, die sind lohnend, die kann man auch lesen. Aber in Sachen Vitamin D muss ich Ihnen an einer Stelle spitz widersprechen. Da sagt sie nämlich, das aktive Vitamin D ist ist proentzündlich. Ja, und das ist eben das Problematische, und das muss in einem Verhältnis sein, und dann werden die Leute immer wieder einbestellt, müssen immer wieder die Werte machen, und das Labor freut sich, weil die Laborkosten dann verdoppelt sind, dann kann man dann noch andere Vitamin D-Metaboliten bestimmen. Es wird irre teuer, kompliziert, und die Menschen sind im Grunde wieder in einer Art Spiegelkabinett, wo sie im Grunde nicht wissen, wo sie rauskommen. Wir brauchen nur den Vitamin D-Spiegel, der Körper weiß schon, wann das aktiviert. Und dass dieses entzündlich sein soll, muss man sagen, Entzündung ist ja ein Mythos. Ja, jeder, der jetzt irgendwo Schmerzen hat, du kennst das ja von deinen ganzen Arthrose-Patienten, ja, sie haben eine Entzündung in der Schulter, im Knie, aber da ist keine Entzündung. Ja, wir können ja Entzündungsparameter messen, die Senkung des CRP, die ganzen Parameter sind gar nicht hoch. Ja, aber ist es dann alles Entzündung? Und hier bei diesem aktiven Vitamin D ist also das Missverständnis, dass eben unsere Rettungskräfte, die wir im Körper haben, also die Feuerwehr, die Polizei, dass die in der Lage sind, Viren, Bakterien zu erkennen, zu identifizieren und zu beseitigen, dass diese Rettungskräfte über Vitamin D bezahlt werden, über das Aktive. Also nach dem kalten Abduschen gehen die raus, fahren die aus ihrer Polizeistation und kontrollieren den ganzen Körper. Und deshalb zu sagen, ja, wir müssen die Polizeistation schließen und die Rettungswache, die machen nur Krach, immer die Statütata, es geht mir auf die Nerven, weg damit, ja. Das ist absolut vordergründig. Der Körper macht hier sehr sinnvolle Sachen, und wir sollten ihn in dieser Hinsicht unterstützen und nicht sagen, das, worauf der Körper hinarbeitet, mit kompliziertesten Systemen, die sich in der Evolution über Jahrmillionen erhalten haben, da einfach sagen, ja, das ist entzündlich, das wollen wir nicht. Also, ja, das aktive Vitamin D ist wichtig. Wir sollten daran arbeiten. Es entscheidet auch darüber, ob die Leute ein gutes oder schlechtes Schicksal haben. Also wenn zwei Zwillinge, der eine, also haben beide einen tollen Vitamin D-Spiegel von 80, ja, aber der eine liegt immer nur auf der Couch und futtert da alles, was der Kühlschrank hergibt, in sich hinein, und der andere ist auf dem Fahrrad und auf Wanderung, ja, Bewegung, ja, und macht auch kaltes Abduschen, hat also diese sportliche Natur, nicht der Couch-Potato, dann hat der natürlich einen besseren Lebensstil. Und warum das so ist, das ist nicht so, ach ja, der hat so bessere Genetik, nein, der hat einfach die bessere Vitamin D-Aktivierung. Und wenn wir zur Fitness und zu einer dauerhaften Gesundheit kommen wollen, dann lesen wir am besten dieses Buch Gesund mit der Kraft der Natur.
Meine Güte. Also es hat dann auch nochmal, also das ist jetzt für mich, muss ich jetzt einfach auch sagen, nochmal ein Highlight gewesen. Du sagst, dass ein hoher Vitamin D-Spiegel super gut ist, aber um dieses Vitamin D zu aktivieren, brauchen wir einen ganz grandiosen Lifestyle. Und wie toll ist es denn für die ganzen Menschen, also für alle Menschen, egal ob jung, mittel oder älter oder gar alt, wenn die das verstehen und dann auch noch wissen, so ist es doch, dass wirklich jede Zelle Rezeptoren für Vitamin D hat, stimmt es?
Dann, genau, das kann man so verallgemeinern sagen.
Dann ist es doch ganz klar, dass wir ab sofort wirklich ganz, ganz noch viel gesünder leben müssen, oder?
Genau. Und wir haben jetzt zwar immer schon gehört, nimm die Treppe und nicht den Aufzug. Ja. Und kann man sagen, ja, kannst du so halten. Du hast halt die besseren Gene oder so. Und wir können aber im Echtzeitversuch nachweisen, dass derjenige, der die 6 Etagen mit dem Aufzug gefahren ist, dass er sein aktives Vitamin D unten hat. Da findet keine Aktivierung der Killerzellen statt. Die Immunabwehr, die schläft den ganzen Vormittag vor sich hin, und er schläft auch am Schreibtisch ein. Während derjenige, der die Treppe benutzt, der hat über diesen Calcium-Ersetzungsmechanismus die Aktivierung des Vitamin D im Körper und ist dann nicht nur besser drauf, sondern er hat dann auch die bessere Abwehr. Wir haben das auch immer gehört, Frauen nach Brustkrebs, die Sport machen, haben die bessere Prognose. Ja, das liegt genau daran. Also es liegt erstens am Vitamin D und daran, dass es aktiviert wird. Es gibt übrigens 4 Mechanismen, Vitamin D in die aktive Form zu setzen.
Bitte, dann Nummer 1.
Ja. Eins ist das kalte Wasser, und zwar nach dem warmen Wasser. Also nicht in die kalte Dusche einfach so, sondern erstmal heiß duschen, damit der Muskel durchblutet wird und dann beginnend von den Waden die Muskulatur abkühlen. Wie genau man das taktisch macht, habe ich beschrieben. Das zweite ist Sport, weil Sport zieht eben auch über die Muskelaktivität das Kalzium aus der Blutbahn, dass es dann auch ersetzt werden muss. Und drittens, wir haben ein Problem mit dem Kalzium. Es ist ja so, dass Kalzium überall ja empfohlen wird, nehmen Sie Kalzium. Und die Patienten, die ich da vor 20 Jahren gehabt habe, die sagen, ja, das ist mir so übel, immer dieses Kalzium, da wird mir schlecht. Und nachher hatte eben diese Patientin, die wegen Osteoporose angeblich das Kalzium immer trinken musste, sogar einen Herzinfarkt. Und dachte ich, meine Güte, die Frau hat keine Zigarette hier angepackt, wieso hat die jetzt einen Herzinfarkt? Und die eigentliche Antwort ist, über diese Kalziumzufuhr hat sie ihr ganzes Vitamin D-System runtergebracht. Sie hat quasi ihre Schutzengelfunktion verloren. Und wir wissen aus Osteoporose-Studien, dass also Frauen, die jetzt ins Fitnessstudio gehen, wenn die da zuvor einen großen Milchshake kriegen, dass die ihren Anstieg des aktiven Vitamin D blockieren. Das heißt, wenn der Körper sagt, ja, ist ja reichlich Kalzium da, dann brauche ich es nicht zu aktivieren. Und so schläft denn der Körper weiter vor sich hin. Und wir haben das gleiche mit Phosphat. Also wer dann immer meint, er muss ein super großes Schnitzel auf dem Teller haben, was über die Ränder hinausweicht, der hat eine hohe Proteinzufuhr, eine hohe Phosphatzufuhr und dadurch blockiert er auch das Vitamin D-System. Also vorsichtig mit der hohen Proteinzufuhr und mit dem hohen Kalziumzufuhr, weil das letztendlich dem Vitamin D-System entgegenarbeitet. Also ich bin jetzt nicht Veganer, aber ich bin so Flexitarier. Nicht jeden Tag Fleisch, aber wenn dann eine kleine Menge und dann auch letztendlich Proteine nach der Handtellerregel, die auch im Buch zu finden ist, dass man eben sich eine Tupperdose vorstellt, so groß wie ein Handteller, so dick, und den kann man im Laufe des Tages mit Proteinen füllen, also ein Ei, ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, und was auch immer. Und das ist die Menge an Proteinen, die wir tatsächlich brauchen. Und über die Größe der Hand, Kind, Erwachsener, großer Mann, ist das auch eine flexible Regel.
Unglaublich. Waren wir jetzt bei Nummer 3? Kommt noch die Nummer 4? Oder hatten wir die?
Also es ist, 3 ist Kalzium. Da ist also zu viel Kalziumenthusiasmus da. Wir haben durch diese Kalziumgabe schädigende Kräfte. Wir müssen sagen, dass dieses systematische Zuführen von Kalziumbrause dreimal täglich die Risiken steigern für Schlaganfall und Herzinfarkt. Und zwar in einem Maß, als würden wir den Leuten Zigaretten empfehlen. So groß sind die Risikosteigerungen Richtung Herzinfarkt, Schlaganfall. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Werbung Kalzium, Sonnendorf, Brause, die im Sommer jahrelang zu sehen war, die ist verschwunden. Die Firmen haben nämlich da zurückgerudert. Die wissen, dass diese Dauereinnahme von Kalzium durchaus problematisch ist.
Okay, und was ist die Nummer 4?
Das ist Phosphat. Also das Phosphor, das ist immer der Begleiter von Proteinen und ist im Fleisch enthalten, ist ein Stück Lebenskraft. Also wenn wir komplett fleischfrei oder überhaupt auf Proteine verzichten würden, hätten wir vielleicht einen Phosphatmangel, dann kann eben dieses Phosphatsystem ADP, ATP nicht aufgebaut werden. Das ist unser Energiespeicher, die energiereichen Phosphate. Wer von Biochemie was versteht, der kennt das. Und dazu brauchen wir eine gewisse Ersatzmenge. Aber es wird hier auch übertrieben, dass man eben aus dieser Regel dann auch viel zu große Fleischmengen zu sich nimmt. Also moderate kleine Mengen von Joghurt, von Milchprodukten, von Fleisch oder Fisch. Das ist jetzt nicht schädlich, aber in der Menge liegt dann eben auch eine kontraproduktive Kraft, weil die nötige Aktivierung des Vitamin D aufgehoben wird. Und wir kennen das als Hausärzte, wenn die Mutter dem Kind in einer Fieberkrankheit dann Joghurt, Eiscreme und Schnitzel anbietet, dann wird das nichts, dann bleibt das Kind krank. Wenn es aber Tee trinkt, also ohne Calcium, ohne Phosphor, ohne Phosphat, dann wird das Kind schnell wieder auf die Beine kommen.
In dem Zusammenhang sondern Calcium und Milchprodukte, was sagst du dazu?
Ja, also wir haben eine Calcium-Euphorie gehabt, die ebbt aber schon ein bisschen ab. Wir brauchen kein eigenes Calcium zu nehmen. Indem wir dem Körper wenig Calcium zur Verfügung stehen und die nicht damit überhäufen, mit dreimal täglich Milchshake, tun wir ihm was Gutes. Wir zwingen ihn nämlich, das Vitamin D in die aktive Form zu überführen und selber sich anzustrengen, Calcium hereinzuholen. Das ist also eine Paradoxie. Wir brauchen es aber nicht zu viel, die ich auch als Taschengeldparadoxie genannt habe. Also wenn das Enkelkind mit 6 Jahren, wenn es sagt, oh, Opa, gibst du mir Taschengeld und ich gebe 1 Euro, dann ist das gut. Dann kann es damit schon mal hantieren und lernen. Wenn ich aber dem Kind dann 100 Euro gebe, ja, und das jeden Tag, ja, dann fährt das Kind mit dem Taxi, lässt andere für sich arbeiten, es wird in seinem Charakter komplett deformiert und das ist eben auch das Problem mit dieser massiven Kalziumzufuhr. Und wir haben ja auch diese Milchproduktion, Butterberge, Milchseen, die dann im Grunde die Menschen in die falsche Richtung leiten. Wir sehen indische Kinder, die haben jetzt kein Milch in der Schule, die müssen durch die Sonne zur Schule gehen, die kriegen auch wenig Fleisch, also quasi eine vegane Kindheit, aber viel Sonne. Die haben bessere Knochen als die amerikanischen Kinder, die dann ihre Burger und ihre Milchshakes ständig verputzen.
Raimund, Vitamin D, geh mal zurück auf Vitamin D und auf die Einnahme von Vitamin D. Es wird ja immer gesagt, Vitamin D allein ist nicht ausreichend, K2 und Magnesium muss es noch sein. Sagst du das auch? Wenn ja, warum und wie viel bitte?
Ja, das ist richtig. Wir brauchen Kofaktoren, genau wie wir bei einem Auto eben nicht nur Benzin brauchen. Wir müssen auch ab und zu nach dem Öl gucken, nach dem Scheibenwischer, allerdings seltener. Und die Frage ist dann, wie oft ist der Mangel? Beim Vitamin D haben wir im Winter bei 70-80% eine Unterversorgung oder einen Mangel. Ein K2-Mangel ist vielleicht bei 5-10% der Bevölkerung. Also bei ganz Kleinen, bei Säuglingen, die kriegen ja sogar Vitamin K-Tropfen. Oder bei sehr alten Menschen, die in der Dialyse sind, da hat man es immer wieder festgestellt, da sollte man dafür sorgen und Leute nach Antibiotikatherapien, wo eben alle Bakterien abgeräumt wurden aus verschiedensten medizinischen Notwendigkeiten, da ist die K-Produktion zusammengebrochen. Die brauchen das, damit sie nicht Blutungsstörungen kriegen oder eine Osteoporose, denn das K ist für beides verantwortlich. Das Vitamin K ist im Grunde ein Spezialbaustein, mit dem kann man sagen, Calcium-Taxis gebaut werden. Das Calcium wird nicht einfach so durch die Blutbahn geschleust, es wird in Taxi gefahren, genauso wie ein Bündel Geldscheine. Das wird nicht einfach so in die Regenrinne gegeben, dass es dann irgendwo hinfließt, sondern da kommt der Panzerwagen und der transportiert das dann. Und das Calcium ist ja hochreaktiv, deshalb ist das auch erforderlich. Und für diese Calcium-Transporter brauchen wir eben dieses K2. Es ist da schon wichtig. Und wenn wir sicher gehen wollen, dann geben wir es einfach. Es ist ja nur ein Pfennigartikel. Zum Magnesium. Klar, wir brauchen Magnesium und wir haben es immer dann vor uns auf dem Teller, wenn es grün ist. Wenn wir in die Frühlingsnatur blicken und die Blätter kommen und es grün so schön, der Rasen, dann sehen wir Chlorophyll. Das Chlorophyll reflektiert eben das Grün, weil das für die Pflanze nicht so wichtig ist, weil es das blaue und das rote Licht absorbiert und daraus Energie erzeugt. Und das Chlorophyllmolekül hat immer ein Magnesium. Wenn das Magnesium rausgeholt wird und verloren geht, dann werden die Blätter gelb und rot, dann haben wir Herbst. Also das Magnesium ist schon hier in der Natur das Atom, was die Elektronen springen lässt. Denn das Magnesium kann 2 Elektronen aufnehmen und 2 abgeben. Es ist quasi die Wechselstube der Natur. Wir brauchen davon. Und wenn aber die Menschen sich so ernähren, dass sie sagen, ich will mal ein Stück Fleisch haben und Pommes und das Salatblatt, das schmeiße ich gleich auf Seite. Da will ich nichts mit zu tun haben. Dann haben wir relativ eine Magnesiumverarmung. Gerade die selber anbauen im Garten und sehr viel Gemüse selber raus aus dem Garten zu holen, das ist den Leuten leid geworden. Im Supermarkt ist es zu teuer, also wird drauf verzichtet. Je mehr die Lebensmittelindustrie vorbereitet, irgendwas, Riegel und Kekse und fertig, umso weniger Magnesium haben wir drin. Und wir können diesem entgehen, indem wir Magnesium zuführen. Und da habe ich ja eben dieses Nana-10-Mischprodukt entwickelt. Da ist reichlich Magnesium drin und zwar gleichzeitig in den verschiedenen Ionisierungsmöglichkeiten als Glycinat, Glutamat.
Ja, wunderbar. Also Nana-10 heißt es und auch das wird unten verlinkt, dieses Produkt. Du hast jetzt schon öfters das Wort Osteoporose benutzt. Ältere Menschen leiden häufig darunter. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es sind, aber es werden, je älter sie werden, desto mehr. Bei denen wird diese Diagnose gestellt. Warum und was können die machen?
Ja, also ein ganz großes Thema, wo ich letztendlich sagen kann, Osteoporose ist ein komplexer Nährstoffmangel, den wir überhaupt nicht damit beheben, dass wir den Menschen irgendwelche Gifte geben, um Zellen zu zerstören. Also die Osteologie, die institutionell das beantwortet, die sagen, wir machen erstmal eine Knochendichtemessung. Und damit ist wie beim Zaubertrick schon eine Illusion geschaffen. Die Illusion, dass man mit Röntgenstrahlen feststellen könnte, ob der Mensch tatsächlich eine Osteoporose hat oder nicht. Ich hatte gestern noch eine Patientin in der Praxis, also schlank wie du, unsere Altersstufe, die hatte dann wegen Osteoporose jede Menge Medikamente schon bekommen und letztendlich hatte sie gar keine. Und das kommt so, dieser Irrtum der dass Röntgenstrahlen alles beweisen können. Wir sind ja quasi röntgengläubig, also die Leute müssen ins CT gehen, um irgendwas festzustellen. Wir haben beispielsweise, wenn wir einen Besenstiel in dieses Gerät beim Orthopäden reinlegen und sagen, ja, bestimmen Sie mal ob dieser Besenstiel Osteoporose hat, dann sagt er, ja, das ist höchstgradige Osteoporose. Aber der Besenstiel bricht nicht. Ich könnte ihn damit verprügeln, er könnte sich nicht verteidigen. Mit diesem völlig wertlosen Besenstiel. Weil das nämlich organische Substanz ist. Und unsere Knochen sind eben nicht nur eine Kalkansammlung, wie man suggeriert, sondern sie haben ein komplexes Bauwerk aus Kollagenfasern, die Stahlseile der Natur. Und für diese Kollagenfasern brauchen wir nämlich Vitamin C, was ja überall angefeindet wird. Und zwar nicht 100 Milligramm, wie es bei Google steht, sondern 1000 Milligramm. Das ist das eine. Umgekehrt, wenn wir ein Glas nehmen und ein Glas in diese knochendichte Maschine reinlegen, dann sagt das ganz fantastisch. Also da geht kein Strahl durch. Das ist ja wie geschmolzener Stein. Super. Und dann lasse ich das Glas mal fallen, dann hat er die Scherben in der Praxis. Ja, wir haben hier also einen falschen Kompass und mit dem sehr viel Geld verdient wird. Diese knochendichte Messung hat eigentlich nie die Zulassung bekommen. Es ist keine Vorsorgeuntersuchung, weil man diese Schwächen weiß an höchster Stelle. Und wir brauchen im Grunde einen anderen Test und der besteht darin, dass wir hier einfach mal mit dem Daumen aufs Brustbein drücken. Wir können es aber auch so machen, dass wir uns hinlegen und eine gefüllte Sprudelflasche nehmen, so Geroldsteiner irgendwas, und da drauflegen. Und wenn dieses Gewicht der Sprudelflasche von 2 Kilo, wenn das Schmerzen auslöst, also richtige Schmerzen hier im Brustbeinknochen, dann ist die Osteoporose da. Ich habe da in der Richtung aber noch ein anderes Instrument entwickelt, was eine Zahlenskala hat. Und das ist dann die richtige Osteoporose, die kann man dann auch spüren, weil diese Frau, die dann vor mir saß und angeblich Osteoporose hatte, da konnte ich hier bis 8 Kilo draufdrücken, da hatte die nichts, ja. Und eine echte Osteoporose sagt aber bei 1 oder 2, 3 Kilo schon Aua. Da ist also weniger als 4 Kilo Belastbarkeit. Und dann kommen wir dazu, dass wir also viele Menschen von einer Fehldiagnose befreien können, die quasi da in diesen Sumpf der Fehlberatung hineingerutscht sind. Und das Ganze ist auch seriös abgebildet in diesem Buch hier. Osteoporose habe ich zusammen mit Thomas Klein geschrieben.
Ich habe es gelesen. Grandios. Genau.
Ja, die Basis ist für diese 700 Seiten sind 4000 Studien, die wir auch hinten aufgeführt haben. Ist also ein wissenschaftliches Werk, wo wir mit allen Nährstoffen ins Gericht gehen. Fehlen sie uns? Brauchen wir sie? Wenn ja, wie viele?
Aber auch mit der Medikation, die heute gegeben wird, ne? Seid ihr auch ins Gericht gegangen?
Mhm. Richtig. Es gibt auch andere Osteoporose-Bücher, die diese Nährstoffoption nahe bringen. Die wagen sich aber nicht ran an die Kritik der derzeitigen Osteologie. Und da ist ja das Standard Nummer 1 Mittel diese Alendronsäure. Und das ist im Grunde eine Sünde an der menschlichen Natur. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, dem diese Alendronsäure tatsächlich nutzt. Es ist quasi als Bisphosphonat identisch mit dem, was im Waschmittel drin ist, was in die Wäsche gegeben wird, wo man nicht zu viel geben muss, um die Fische nicht zu vergiften und die Flüsse. Und diese Alendronsäure enthält sehr viel Phosphat. Das sind sehr große Atome. Die lagern sich wie alle Metalle in den Knochen ein. Und wenn der nächste Röntgenstrahl kommt, dann geht er nicht mehr durch. Wir könnten also genau nach diesem Schema auch Blei oder Fluorid oder anderes nehmen. All das, was dann im Knochen eingelagert wird, verhindert, dass Röntgenstrahlen durchgehen. Und juhu, wir haben den Knochen gebessert und die Osteoporose beseitigt. Das ist im Grunde die Nonsensargumentation, die aus dem falschen Kompass resultiert. Und diese Alendronsäure sagt man dann, ja, die sollen einen Fehler in ihrem Knochen beheben und sie haben zu viel knochenabbauende Zellen. Ja, ich sag mal, die knochenabbauenden Zellen sind in die Gegenspieler zu den knochenaufbauenden. Also wenn in einem Bergwerk da die Felsen runterkommen, ja, und oben an der Decke hängen und bald runterstürzen, dann brauche ich eben diese Leute, die hinkommen und das reparieren, die Steine, diesen Schrott wegnehmen und dann sichere Streben einbauen. Und diese ganzen Sicherheitstechniker, der Steiger, der Obersteiger, wenn wir die alle entlassen und kündigen und sagen, wir brauchen euch nicht, dann gibt's jede Menge Unfälle, gibt's Mikrofrakturen. Und wer längere Zeit diese Bisphosphonate einnimmt, der kann seine Mikrofraktur nicht mehr reparieren. Es ist nämlich so, dass wir mit hohen Belastungen bei Nahestürzen haben wir im Körper immer mikroskopisch kleine Frakturen, wo der Knochen nicht mehr so gut ausreicht. Und diese Spezialzellen, die Osteoklasten, die merken das, die gehen dahin und futtern das weg. Also ich habe mal gehört von Südamerika, dass die Leute geglaubt haben, die Geier bringen alle Krankheiten, wir müssen alle Geier töten, weil die hier uns das Vieh wegnehmen. Tatsächlich ist aber nur so, dass sie sich an das Aas halten, an kaputte, also gestorbene Tiere, an Kadaver, die beseitigen und dadurch zur Reinheit der Natur beitragen. Und das sind also unsere Geierzellen, die aber nur dahin gehen, wo tatsächlich Knochen kaputt sind. Und wenn wir alle Geier töten, dann haben wir die Ökologie aus dem Gleichgewicht gebracht und dann kommen eben diese atypischen Frakturen, kann man einfach mal bei Google eingeben, atypische Fraktur, dann sieht man, ja, das kommt nach jahrelanger Alendronat-Therapie, dass den Leuten einfach knacks die Knochen durchgehen, die setzen sich einfach nur in den Sessel oder knien sich hin und dann ist der Knochen gebrochen, weil er überhaupt nur auf Knochendichte fokussiert ist, auf radiologische Knochendichte und nicht auf biologische Kraft.
Also du erklärst es wirklich so anschaulich. Ich denke, da werden sich manche Menschen doch jetzt Gedanken darüber machen. Und ich hoffe, dass es auch Kollegen und Kolleginnen sind, die da zuhören und zwar mit offenem Ohr, mit offenem Herzen und die vielleicht auch dann darüber nachdenken, weil damit können wir Patienten einfach Gutes tun, wenn wir einen anderen Ansatz haben und ihnen das auch anders erklären. Und meine Frage, weil wir ja auch über Vitamin D gesprochen haben, wie wichtig ist denn Vitamin D für den Knochen?
Ja, also wenn wir den Tempel unseres Körpers bauen, ja, dann brauchen wir viele Baustoffe. Das ist mit allen Produktionsprozessen vergleichbar. Wir brauchen natürlich auch Calcium. Und wenn Säuglinge gar kein Vitamin D haben, weil die Mütter im Winter nicht in die Sonne gekommen sind und Vitamin D nicht kannten, dann haben die Kinder verbogene Knochen, brüchige Knochen, Knochen, die mehrere Hüllen haben. Das ist schon sehr wichtig. Und da hat man ja eben gesagt, Vitamin D, das ist das Knochenhormon. Das ist richtig, aber es ist quasi nur die Spitze vom Eisberg. Und das Drama ist aber nicht vor 100 Jahren beendet worden, nachdem Vitamin D entdeckt wurde, sondern das Drama geht heutzutage weiter, weil nämlich die Mütter kriegen gesagt, nein, sie brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, lassen Sie diesen Quatsch, da wollen nur andere ihr Geld haben. Ja, 20 Euro, hallo. Medikamente, die sonst auf den Markt gebracht werden, kosten 1.000 oder 2.000 Euro. Also wer will denn hier eigentlich das Geld verdienen? Ne? Und dann ist eine Fehlernährung oft in der ganzen Schwangerschaft. Das Kind wird geboren und hat vielleicht unter der Geburt schon Frakturen oder im weiteren Verlauf. Dann ist es so, die Kinder sollen Vitamin D-Fluorid-Tabletten nehmen. Die Mütter merken, durch den Fluoridanteil, den Kindern ist schlecht, es ist übel. Es ist in der D-Florette 500, ist da 40 Mal mehr Fluorid drin als Vitamin D. Man sagt, ach ja, da ist doch 400 oder 500 Vitamin D drin und nur 0,5 Fluorid. Ja, das eine sind Einheiten, das andere sind Milligramm. Und es ist man kann es nachrechnen, Faktor 40 Mal mehr Fluorid, was wir gar nicht brauchen. Ja, Fluorid vielleicht ein paar Atome für die Zähne, die kommen aus dem Trinkwasser, muss man nicht extra zuführen. Und wenn diese Mutter dann plötzlich feststellt, das Kind hat ja so Schmerzen in der Hüfte und hier im Bein und das ist geschwollen und die geht damit in die Kinderklinik und das sind jetzt reale Fälle, die ich mehrfach so erlebt habe, dann sagt der Arzt, aber hallo, das Kind hat ja mehrere Frakturen, ja, hat das Kind denn Schmerzen gehabt? Nö, das wird dann als Verweigerung ausgelegt und dann heißt das, nee, wir holen hier quasi das Jugendamt und die Polizei, das Kind wird in Obhut genommen, sie haben das Kind misshandelt, es hat mehrere Frakturen und nun habe ich in solchen Angelegenheiten, wo der Justizirrtum also seinen Lauf nahm, damit bin ich dazu gekommen. Ich wurde auch als Sachverständiger verschiedentlich vor Gerichten gehört und konnte dann in einzelnen Fällen auch da erreichen, dass die Kinder zurückkamen. Aber zunächst mal sind die Radiologen blind dafür. Es gibt ein Buch aus dem Jahre 1923, das Röntgenbild der Rachitis. Ja, und das habe ich bei mir im Regal, habe ich damals für 20 Euro gekauft. Inzwischen ist es 200 wert, antiquarisch. Das haben die Radiologen rausgegeben nach dem Motto, diese Krankheit ist abgeschafft. Aber sie kann jederzeit wiederkommen. Und die Rachitis im Röntgenbild hat spezielle Zeichen. Und zwar haben wir hier so wie bei einer Zimtschote so mehrere Lamellen, die dann auch sehr brüchig sind und die Knochen haben, sie können eingestaucht werden. Und damit dieses Wissen nicht verloren geht, habe ich diese Bücher nicht nur gekauft, sondern ich habe die auch abfotografiert und da auch einen Film gemacht, der heißt nämlich vitamindservice.de/justizopfer. Da kann man das alles nachlesen, da habe ich auch diese Fälle gezeigt, Fälle aus der Jetztzeit und weil eben hier im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge zwar wird sehr viel Blut abgenommen. Die Mutter sagt, ach, das ist viel zu viel Termine, was die alles machen wollen. Ich möchte nur die 3D-Bilder vom Gesicht des Kindes haben, ja. Also da wird etwas verkauft, was man jetzt, ja, vielleicht verzichtbar ist. Aber diese ganzen Blutabnahmen, das dient nur dazu, festzustellen, ob die Schwangere eine Infektion hat und jetzt die Hebamme im Kreißsaal anstecken kann. Also ob sie Hepatitis hat, ob sie HIV hat, andere Infekte. Das ist das Problem. Vitamin D wird runtergespielt. In Kanada hat man gesagt, die Schwangere braucht 4000. Je nachdem, wenn die dann aber auch 100 Kilo wiegt, dann braucht sie noch viel mehr. Wir müssen den Spiegel einstellen, am besten mit dem Simulator. Und dadurch machen wir auch die Schwangere glücklich. Die hat einen besseren Verlauf, weniger Komplikationen. Und es gibt 12 gute Gründe, für die Schwangere Vitamin D zu nehmen. Es hat sehr viele Einflüsse. Da habe ich in meiner Mediathek auf meiner Seite auch mehrere Filme.
Wir haben jetzt ganz, ganz viel besprochen, was deine Tätigkeit als Arzt, als Pionier, als Forscher, als Wissenschaftler anbelangt. Jetzt würde ich gerne zu dir kommen, Raimund, als Mensch. Also du bist ja in deinem Menschsein Arzt, das ist einfach so, das gehört dazu. Aber es geht ja jetzt auch tatsächlich um das Älterwerden. Wie ist das denn für dich? Was bedeutet denn Älterwerden? Siehst du das als Verlust an oder als natürlichen Part deines Lebens? Wie gehst du damit um?
Ja, also als du mir das Thema neulich im Telefonat genannt hattest, bin ich dieser Frage nachgegangen und versuche dann, das auf eine wissenschaftliche Basis zu bringen. Ich habe auch extra für dich und jetzt unsere Zuschauer einen Beitrag geschrieben, vitamindservice.de/altern. Und da ist das nochmal genau ausgeführt. Es ist nämlich so, dass Begriffe haben immer vier Richtungen, aus denen man sie beleuchten kann. Also wir können eine motorische und eine sensorische Seite davon wahrnehmen. Das Sensorische ist, dass man sagt, okay, hier haben wir so ein paar sichtbare Veränderungen, wir haben aber auch komplexe Veränderungen. Das ist dann je nachdem jetzt erschüttern oder befreiend. Wir haben auch die motorische Seite. Wir können über diese Alterung und die Sammlung von Informationen aber auch eine Kompetenz erreichen. Das ist die komplexe Seite. Und wir können mit diesen Alterungsphänomenen, mit diesen Erfahrungen etwas anfangen. Wir werden also irgendwo kompetenter. Und die Gesamtsicht des Alterns können wir dann richtig beurteilen, wenn wir hier sagen, wovon wir eigentlich reden, was wir mit Alterung meinen. Und es gibt sehr viele Vorzüge, die das Altern hat, dass wir hier uns auf wesentlichere Dinge fokussieren, dass wir Trugschlüsse erkennen. Wenn wir zum Beispiel einen Schachspieler sehen, der seine ersten Züge macht, ein Kind, so wird es sehr viele Fehler machen. Und im Laufe der Erfahrung wird er dann zum Schachmeister und kann dann sehr schnell irgendwelche Dinge erkennen und kommt dann schneller zum Punkt. Und das ist eben auch der Vorzug des Alterns.
Hast du irgendwelche Ängste, so was auf dich zukommen könnte, vielleicht in Form von Krankheiten oder wie das Leben für dich dann am Ende aussehen wird? Was macht dieser Gedanke der Endlichkeit mit dir?
Also mit dieser Endlichkeit bin ich schon früh konfrontiert worden durch Todesfälle in der nächsten Verwandtschaft, ich erleben konnte. Und ich habe mir da als junger Mensch auch intensiv Gedanken drüber gemacht, dass eben ich letztendlich herausgefordert war, ein Konzept zu entwickeln. Wenn das Leben unendlich wäre, dann gäbe es überhaupt keine Notwendigkeit, sich in Bewegung zu setzen. Wir können es also hinter diesem Erlebnis Menschen sterben eine positive Kraft sehen, dass wir uns auf das fokussieren. Und die ganze Schulzeit über dachte ich, ach, ich mach mal, werde Elektroingenieur. Ich habe mich sehr viel mit Technik, mit Elektronik befasst, aber auch mit Chemie, mit allen Wissenschaften. Als Funkamateur war ich viel unterwegs. Und dann habe ich aber durch das Erlebnis, dass es hier den den Tod gibt, auch gesagt, ja, ich muss irgendwo zum Punkt kommen, ich muss diese Herausforderung annehmen, dass ich eben nicht nur mich in der Technik verlieren will, die, wo ich dann gar nicht weiß, wozu ist die gut, sondern ich wollte dann eben Dinge entwickeln, die dann den Menschen tatsächlich noch nützen. Und ich habe auch diese Ressourcen nie einschlafen lassen. Ich habe zum Beispiel einen Videobeitrag, du bist eine Antenne. Ja, weil wir sind eine Antenne für das Universum, für die Sonne und werden dann auch damit mit der Natur synchronisiert. Oder die Elektrik des Vitamin D. Wir sind eine Solarzelle mit Akku auf zwei Beinen. Das sind Sachen, die Menschen, die aus diesen Bereichen kommen, meinetwegen Elektriker, immer gerne annehmen und sagen, ja, das sind Dinge, von denen die verstehe ich was. Wir haben mit dem Vitamin D-System eine so große Welt entdeckt, also die anderen Forscher und ich, dass man es in verschiedensten Varianten darstellen kann und jedem auch auf seine Art nahebringen kann. Das ist eigentlich mein Zugang zu diesen Themen.
Glaubst du, dass es nach dem Tod irgend in einer Form weitergeht?
Eine schwierige Frage. Ich zitiere mal Buddha, der sagte, zu dieser Frage keinen Kommentar.
Okay.
Ja, also das ist schon buddhistische Weisheit, in dem ich sage, es ist ein komplettes Ende, alles verlischt, dann wäre ja auch das Leben irgendwo einigermaßen traurig beendet. Es würde ja eigentlich in Bezug auf das Bewusstsein nichts übrig bleiben. Und indem ich das Jenseits überhöhe und sage, da stehen Himmel und Hölle bereit, erzeuge ich so einen Impuls bei den Menschen, dass sie jetzt unbedingt diese Pflichten erfüllen müssen, damit sie das auch erreichen. Ich verzerre dann auch das Leben. Also dieses Leben ist ja selber in sich ein schwieriger Begriff. Was ist ja Leben nach dem Tod? In welcher was würde ich dann noch sagen? Ja, das ist Leben oder das ist kein Leben. Wir haben ja diese Berichte über Nahtoderfahrung.
Die Nahtoderfahrung. Mhm.
Ja, genau. Die von Kübler-Ross als erstes verbreitet wurden und dann gibt's auch sehr viele Berichte in der Richtung, die eben zeigen, dass der Geist sich einen Körper quasi gesucht hat und da zu Hause ist für die Lebensspanne und dann da aber auch diesen Körper wieder verlassen kann. Also das ist, sagen wir mal, ein ganz empirisches Modell, was aber nur funktioniert, wenn wir tatsächlich das für möglich halten. Ja, also Menschen, die rein materialistisch eingestellt sind, haben diese Nahtodeserfahrung nicht. Habe ich jetzt mal in einem Radiobeitrag gehört. Also das ist jetzt mein Forschungsgebiet, aber ich denke, diese Gegenwart, die ich in totaler Stille und Ruhe spüre, dass also hier eine Welt ist, die ich bewohne, quasi meinen Körper und eine Welt drumherum, das gibt schon einen Fokus. Und das wird ja auch in der Zen-Meditation betont, dass man diesen ruhigen inneren Punkt des Bewusstseins finden kann und daraus heraus, aus diesem Ki heraus, sinnvoll in die Welt hineinwirken kann. Und ich habe 10 Jahre Zen-Meditation gemacht, auch unter Anleitung eines Zen-Meisters, was mir sehr gut getan hat, dass ich eben bei den ganzen Dingen, die einen verwirren wollen, die einen in Abhängigkeit bringen wollen, letztendlich meine eigene Linie beibehalten konnte. Also wenn wir sagen, okay, es gibt dieses Bewusstsein in mir, diese Fähigkeit, innerlich still zu sein und aus dieser Stille heraus Gutes zu tun, eine Pro-Existenz, hat es mein Meditationslehrer gesagt, zu entwickeln. Dann haben wir auch eine Pro-Existenz, die dann nach dem Tode irgendwo eine Auswirkung hat. So.
Ja, wunderschön. Raimund, zum Schluss, was sind die wichtigsten Dinge, die jeder von uns sofort ab heute nach dem Interview mit dir, nach dem Gespräch mit dir umsetzen sollte? Vielleicht die 3 wichtigsten oder 5 wichtigsten Dinge. Magst du dazu was sagen?
Also, nach den vielen Gedanken, die wir gehabt haben, zu fokussieren. Also beginnen wir mit dem, was wir zum Schluss hatten. Suche deinen inneren Frieden. Denn was nützt mir eine lange Gesundheit, wenn ich aber damit nichts anzufangen weiß? Also hier gemeinsam quasi mit anderen Menschen, die ihre friedliche Gegenwart suchen und aus diesem Bewusstsein heraus ihre guten Taten schöpfen, das ist schon eine Grundvoraussetzung, die sollte jeder haben, sonst wird man letztendlich ruhelos, anfällig und erliegt auch irgendwelchen Einflüsterungen dann wird man nur zum Werkzeug für andere. Das setze ich mal einfach frechweg auf Position 1. Und dann sage ich mal, wir sollten eine Beziehung zum Universum haben, und zwar jetzt nicht nur spirituell, sondern auch zur Sonne, dass wir sehen, dass wir davon abhängig sind, dass unser Leben, was ja aufbaut auf hunderten Generationen zuvor, das ist synchronisiert mit der Schöpfung über die Sonnenstrahlen. Und wenn wir den eben im Büro sind, in der Arbeit und keinen Urlaub haben, dann brauchen wir, damit wir diese Synchronisierung nicht verlieren, damit unser Immunsystem nicht auf Elend und Tod schaltet oder Krankheit, brauchen wir diesen Vitamin-D-Spiegel und im Sommer den Sonnenschein. Das ist eben das Vitamin-D-Thema, unsere Beziehung zum Universum. Und es gibt aber auch noch eine, das ist jetzt Punkt 3, unsere Beziehung zum Mikrobiom. Also jeder, der uns zuhört, wenn er gesund ist, hat 1.000 Milliarden Mitarbeiter in seinem Bauchsystem. Und diese Mitarbeiter, die können ihre Arbeit nicht gut verrichten. Die werden oft falsch behandelt und durch Ernährung, durch verschiedene Fehlentwicklungen kaputt gemacht. Und hier habe ich so eine Art Mikrobiom-Wellness-Programm entwickelt. Das ist eben dieses Nana 10, was eben nachweislich wirkt. Und zwar deshalb nachweislich, weil der Zonulin-Wert, den man in einem Labor bestimmen kann.
Jetzt müssen wir erstmal übersetzen. Also Mikrobiom, hier geht es um die Darmgesundheit. Früher nannte man das die Darmflora, heute sagt man Mikrobiom dazu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Zuhörer wissen, um was es hier eigentlich geht. Und jetzt, bitteschön, kannst du weitermachen. Ja, und ja, Zonulin, danke, was ist Zonulin? Was sagt dieser Wert denn aus? Das ist auch wichtig.
Ja, danke, dass du mich hier gebremst hast, weil ich sehe hauptsächlich dich als Kollegin vor Augen. Dann geht meine Sprache in dem Level hoch und wir müssen aber auch gucken, dass wir allgemein verständlich bleiben. Wir wissen, was Zonen sind. Und die Zellen, die haben Grenzzonen, quasi Grenzbereiche. Und diese Zonen können auch aufgehen. Und hierfür gibt's einen Schlüssel in der Natur, das Zonenprotein. Und das Zonenprotein hat man Zonulin genannt. Ist quasi ein zusammengezogenes Wort. Und so wie ich an mein Garagentor rangehe und da die Geheimzahl eintippe und das Garagentor öffnet sich, kann eben dieses Zonulin auf diesen Zonulinrezeptor im Darmkanal gehen und sagen, wir wollen hier rein, mach die Tür auf. Und ein hoher Zonulinwert, der dauerhaft bleibt, zeigt, dass alle Tore offen stehen, Tag der offenen Tür. Und das ist der Einstieg in die Krise. Wenn nämlich ständig faule, toxische, stinkende Stoffe, die im Darm eigentlich verkapselt sein sollten, wenn die routinemäßig in den Körper rübergehen, dann haben wir das Jucken, das Brennen, die Neurodermitis. Wir haben die Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem dreht dann durch, und zwar insbesondere dann, wenn Vitamin D fehlt. Also wir erhöhen unsere Resilienz vor Krankheiten, indem wir zum einen Vitamin D geben, das Immunsystem stabilisieren, und zum anderen eine Methode finden, dieses Zonulin zu blocken, damit es nicht dauerhaft hoch ist. Denn bei allen Menschen mit Reizdarm, mit entzündlichen Darmerkrankungen, ist das Zonulin hoch. Also das ist ein Parameter. Mittlerweile, als ich ihn entdeckte, kostet er 30 Euro, inzwischen kostet er 50, ist sehr aussagekräftig für die Zukunft. Und da habe ich eben mir gedacht, was machen wir denn, um dieses Zonulin hinunterzubekommen? Und ich habe diesen Zonulin-Blocker entwickelt, dieses nana10.de. Und jetzt denkt man, aha, spätestens jetzt haben wir ihn. Der vermarktet hier seine eigenen Sachen. Gefehlt. Es ist ein Open-Source-Produkt. Ich habe gesagt, das Ding ist so gut. Ich möchte nur als Forscher daran beteiligt sein. Kann jeder herstellen. Ich habe es so einfach wie möglich gehalten. Jeder kann sich die Stoffe bestellen und oder aber auch schon fertig konfektioniert. Ich habe an diesen Zehntausenden von verkauften Packungen habe ich einen Anteil von 0 Euro 0 Cent. Das ist für das Mikrobiom.
Genau, und das müssen wir hegen und pflegen. Das ist der Tipp Nummer 3 von dir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viel, was wir umsetzen können, nachdem wir miteinander gesprochen haben und Podcast gehört haben.
Ich, ja? Darf ja? ich Punkt 4 und 5 hatte ich noch offen.
Ah, gut, ich dachte, du hörst bei 3 auf. Ja, um Gottes Willen, weitermachen.
Ja, also das Vitamin-D-Konto und der Vitamin-D-Simulator, das kann ich jedem nur empfehlen. Ich benutze es in der Hausarztpraxis täglich mehrfach, um ruckzuck bei Menschen, die erschöpft sind, einfach mal zu modellieren, wo sind wir, was brauchen wir. Und so können wir dann auch in wenigen Tagen feststellen, ob das dann am Vitamin-D gelegen hat. Also nicht alle Erschöpfung ist jetzt Vitamin-D-Mangelsyndrom, aber doch die Mehrzahl. Wir haben also hier bessere Chancen als, kann man sagen, mit den meisten anderen Arzneimitteln, die dann oft auch nicht funktionieren. Denn beim Hausarzt sammeln sich ja die ganzen Problemfälle, sodass wir hier reichlich Chancen haben. Und fünftens würde ich sagen, lifelong learning, immer wieder dazunehmen. Ich habe ein Newsletter. Und dann habe ich gesagt, wir haben jetzt mittlerweile 8.700 Beiträge auf dieser Webseite in 20 Jahren geschrieben. Und wie kommt man da durch? Natürlich gibt es eine Suchfunktion, da kann man nach einem Stichwort suchen. Aber wir haben auch eine Dr. von Helden KI eingerichtet. Das heißt, ich habe das, was ich so sage, in diesen Beiträgen lesen lassen. Wir haben trainiert, ja. Pre-trained, eine spezielle KI, die dann so sagt, wie ich das sagen würde. Denn wenn man überhaupt ChatGPT einfach nur so fragt oder Google, dann sagen die ja 100 Milligramm Vitamin C. Aber bei mir ist es dann 1 Gramm. Und so laufen auch die alten und die neuen Informationen auseinander. Es kommt drauf an, wer hat die Maschine trainiert. Und so habe ich denn eben Menschen, die mir hier dankensweiter zur Seite stehen, die aber auch unentgeltlich arbeiten in diesem Projekt ehrenamtlich, eine Dr. von Helden KI geschaffen.
Raimund, ich bin schon, also einfach nur wundervoll, was du alles in deinem Leben schon bewegt hast. Eigentlich stelle ich zum Schluss immer die Frage, warum willst du denn älter werden, beziehungsweise was ist der Sinn in deinem Leben? Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht zu fragen, oder ich brauche das gar nicht zu fragen, weil wenn man dir zuhört, dann weiß man, was dein Sinn in deinem Leben ist. Aber wenn du das trotzdem nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen möchtest, um auch allen Menschen, die gerne ihr Leben leben möchten und wissen möchten, warum, dass du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfasst, was es ist, was das Leben auch so lebenswert macht, dann hier die Bühne nochmal für dich, bitte.
Eine sehr komplexe Frage. Finde deine Mitte. Und ich sage allen Zuhörern, du bist ein Mensch. Du weißt, was Gegenwart ist. Du kannst zur Ruhe kommen und diese ganzen Leute, die dich von außen mit irgendwelchen schockierenden Nachrichten drängeln und bewegen wollen, die lässt du erstmal schweigen. Und das ist auch die Meditationsübung. Der Körper wehrt sich dagegen. Er möchte an irgendwelchen wichtigen Sachen dranbleiben. Und dass man diese Sachen einfach mal abschüttelt und sagt, jetzt gib mal 5 Minuten Ruhe, dass man diese innere Mitte sucht. Und wenn man hier die Fähigkeit hat, einfach mal zu erkennen, dass man ein Mensch ist mit einer Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für den eigenen Frieden, dann kommen einem auch die Ideen, was man damit anfangen könnte. Und damit man hier seine eigene Gesundheit und Schaffenskraft erhält und auf der guten Linie bleibt, gibt es eben auch für den Organismus eine ganze Menge von Tricks, da und die habe ich dann auch dargestellt. Also den inneren unzerstörbaren Frieden finden und dann auch diesem Körper dienen, der man selber ist. Und wenn man das bei sich selber schafft, dann kann man das auch bei anderen umsetzen, und das ist dann die größte Freude.
Absolut, ich denke, Frieden für dich im Kleinen schafft dann draußen Frieden im Großen. Und es wäre so schön, wenn wir in Frieden leben können. Lieber Raimund, es war ein so, so großartiges Gespräch mit dir. Ich danke dir so sehr dafür. Und mir bleibt einfach nichts weiter übrig als dir noch ganz viele wundervolle, friedvolle, aktive, sinnvolle Jahre zu wünschen. Und vielen Dank für heute, für deine Zeit.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für deine liebevolle Art, mit der du mich vielleicht auch manchmal gebremst hast, wenn quasi die Begeisterung mit mir durchgeht. Aber es war eine schöne Erfahrung und es ist unser erstes Gespräch im Leben. Wir hatten zwar mal kurz telefoniert, aber ich denke, da kommen noch weitere nach.
Das hoffe ich ganz, ganz, ganz arg. Und bis dahin alles Liebe dir, lieber Raimund.
Dankeschön. Namaste.
Namaste.